Ja, hi und willkommen zu einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Es ist ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Folge, eine ganz besondere Woche und damit vielleicht auch ein ganz besonderes Jahr für die Philadelphia Eagles. Es ist Draft Week 2024, der NFL Draft, der steht unmittelbar bevor. 3 Tage lang haben ja alle 32 NFL-Franchises die Chance, die besten College Prospects in ihr Team zu wählen. Das Ganze in insgesamt 7 Runden. Jede Runde beinhaltet 32 Picks. Logisch, in diesem Jahr findet der Draft in Detroit statt und im Brotherly Talk. Wir wollen euch heute unseren Eagles Mock Draft vorstellen und diskutieren, wie und mit wem Howie Roseman mit einem richtig guten Draft Grade am Ende dann aus diesem Event rausgehen kann. Wie wir es angegangen sind in der Vorbereitung und wie genau unser Mockdraft aussieht, das erklären wir euch gleich. Vorher möchte ich, wenn ihr erlaubt, diese Veranstaltung offiziell eröffnen mit einem inoffiziellen Pick. Ich mach's mal eben. Mit dem ersten Pick im BTMD, im Brotherly Talk Mockdraft 2024, wähle ich Tim Jäger, Podcast-Host, Frankfurt, Germany. Tim, schön, dass du da bist. Und gleich mal eine wichtige Frage, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Das war ja schon fast wie im Sportunterricht als Erster ausgewählt zu werden. Ja, ich fühle mich geehrt. Genau. Vielen Dank, Flo, ja, für die schöne Begrüßung. Mir geht's super. Ich bin extrem gespannt. Es ist so ein bisschen wie das Warten aufs Christkind. Es gibt Geschenke. Geschenke werden verteilt. Jeder darf sich was aussuchen. Mal gucken, was alles so übrig bleibt und vor allen Dingen, was bei den Philadelphia Eagles landet. Ich bin extrem gespannt drauf. Ich muss auch sagen, ich bin seit 2 Jahren ein großer Draft-Fan. Vorher habe ich es natürlich verfolgt, aber nicht so intensiv. Nicht, dass ich mir vorher den Wecker gestellt habe, was ich natürlich dieses Jahr tun werde und dass ich auch mich so ein bisschen reingefuchst habe. Ich habe ja schon gesagt, ich bin ja jetzt nicht hardcore im College-Game drin, noch nicht, aber vor dem Draft macht es mir immer wirklich Spaß, mir die ganzen Rekruten anzuschauen und von daher ist es immer eine ganz, ganz besondere Woche und wie wir alle wissen, hat das ja auch extrem signifikante Auswirkungen auf die kommende Saison. Von daher, I'm hyped.
Sagt der Mann. Mir geht's gut, sagt der Mann, das wollte ich noch hinzufügen, mit dem Go Birds T-Shirt heute. Geiles Shirt, Tim, wo hast du das denn her?
Ja, vielen Dank. Das habe ich mir gekauft tatsächlich auf einer Art Flohmarkt in South Philly, als ich das letzte Mal im September 2023 dort war. Hat mir super gut gefallen. Ihr werdet es nachher sehen in der, beziehungsweise aus eurer Sicht, ihr hört den Podcast dann ja erst am Donnerstag oder ein bisschen später. Ich werde natürlich wie immer nachher nochmal die Vorankündigung auf Insta machen, da seht ihr das dann auch. So ein Oldschool-Philly-Shirt hat mich so ein bisschen an die Peanuts erinnert mit Charlie Brown. Und dann dachte ich, das muss ich mir auf jeden Fall holen. Und genau, Go Birds könnte eines der Mottos für heute sein.
Sehr, sehr nice. Und man merkt total, dass du aufgeregt bist. Ich war auch noch nie so aufgeregt vor einem Draft. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich noch nie so richtig auf einen Draft vorbereitet habe, ehrlicherweise. Ich finde es aber spannend, dass man jetzt so ein paar Spieler schon kennt und die Needs bei den Teams. Und da macht es dann plötzlich irgendwie noch viel, viel mehr Spaß, finde ich. Wir fliegen gleich rein in unseren BTMD 2024. Vorher gibt's kurze Hot Topics von uns aus der Welt der Philadelphia Eagles. Und gleich das erste Thema ist möglicherweise ja auch relevant für den Draft, Tim, oder den Fahrplan für Howie Roseman beim Draft. Gestern, da war bei Adam Schefter zu lesen, dass Eagles Cornerback Isaiah Rogers mit sofortiger Wirkung wieder an allen Team-Activities teilnehmen darf. Rogers war letzte Saison von der NFL gesperrt worden, denn er hat gegen die Gambling-Policy der Liga verstoßen. Jetzt darf er wieder ran und ist Teil des Teams. Gestern gab es dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es gesehen, bei Social Media einen Post von Rogers, in dem er so nach Hause kommt und in die Überwachungskamera sagt, I'm back. Ja, fand ich ganz cool irgendwie. Das Thema Sportwetten in der NFL ist ja riesengroß. Nur ganz kurz zu Rogers, der hat gewettet, über 100 Mal offenbar, seinerzeit noch bei den Indianapolis Colts, da kam er ja her, in der Facility der Colts verboten, sogar auf sein eigenes Team ebenfalls verboten. Ja, und er selbst hat danach gesagt, das seien alles Wetten gewesen, die er irgendwie für Freunde abgegeben hat. Teilweise sei sogar sein Account von anderen Leuten benutzt worden, um Wetten abzuschließen, offenbar. Anyways, jetzt ist er zurück. Ein 6-Runden-Pick von den Colts aus dem Jahr 2020. Ein richtig guter Spieler. Der hat 45 Spiele gemacht vor seiner Suspendierung, Tim. 88 Tackles, 3 Picks. Auch ein guter Returner, wird dich besonders freuen. 27 Yards im Schnitt. Hat dich der Zeitpunkt dieser Nachricht überrascht oder vielleicht sogar auf dem falschen Fuß erwischt? Ich muss ja ehrlich sagen, mit Blick auf unser Mockdraft habe ich so gedacht, oh nein, was ist das denn jetzt?
Du, um ehrlich zu sein, schon in der vergangenen Woche wurden ja gewisse Spieler aus der NFL reinstated, wie es ja so schön heißt. Da gab es ja ein paar Sperren aus den unterschiedlichen Gründen und die wurden aufgehoben. Und da tauchte eben nicht der Name Isaiah Rodgers auf und da sind schon viele Leute sehr nervös geworden. Ich dachte zunächst auch, das war einfach nur ein Versehen und er wäre auch schon in der letzten Woche reinstated worden. Das war de facto ja nicht der Fall, wie wir jetzt wissen. Von daher hat es mich überrascht, dass er es noch nicht war, dass er noch nicht freigegeben war. Zum Glück ist es nun, weil ich bin komplett deiner Meinung, ist ein super interessanter Spieler. Mit 26 Jahren ist er im besten Football-Alter. Er ist definitiv gesund, weil er hat jetzt ein Jahr lang seinen Körper schonen können. War auf jeden Fall nicht smart, was er gemacht hat. Wird er sicherlich seine Lektion raus gelernt haben. Und um euch vielleicht mal da draußen nur zu verdeutlichen, was wir oder was die Eagles besser gesagt sich dort für ein Talent in den Cornerback-Raum geholt haben. Isaiah Rodgers war 2022, also sprich im letzten Jahr, in dem er gespielt hat, laut PFF der fünftbeste Overall Cornerback und der sechstbeste Cornerback in Coverage. Hattest du das auf dem Schirm, Flo? Also das ist ja wirklich eine unglaublich gute Zahl.
Jetzt habe ich es gelesen und natürlich werden bei Social Media sofort wieder die Stimmen laut aus Philadelphia. James Bradbury, pack bitte deine Sachen. Ja, also.
Er wird auf jeden Fall mit Bradbury competen, ne? Um den Starter-Job. Ja. Also stand jetzt, wir wissen ja nicht, was im Draft passiert, ne? Aber das ist schon jemand, der ist jetzt nicht geholt worden, um ein bisschen im Trainingcamp das Roster aufzufüllen.
Ich bin ehrlich, auch aufgrund dieser Suspendierung, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und musste ihn mir dann nochmal draufschaffen. Aber am Ende, als ich ihn mir einigermaßen draufgeschafft hatte, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Das scheint ja ein echt guter Spieler zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mal so ein bisschen so die Wundertüte und ich sag mal den Joker, den die Eagles jetzt ziehen können. Es ist sicherlich, also da kommen wir ja noch dazu, das ist jetzt sicherlich nicht so, dass er gesetzt ist als der Starter neben Slay, aber das ist auf jeden Fall jemand, der das Potenzial hat und das ist schon mal gut zu wissen und hat auf jeden Fall, da bin ich deiner Meinung, auf jeden Fall hat das eine Auswirkung auf das, was im Draft passieren wird, in welcher Richtung auch immer. Das werden wir beide gemeinsam gleich miteinander besprechen.
Eine kleine Sache wollen wir noch besprechen in den Hot Topics heute. ESPN hat berichtet, dass Jeffrey Lurie in der Offseason tatsächlich näher dran war an einem möglichen neuen Headcoach für die Eagles, als wir bisher vielleicht geglaubt haben, Tim. Und es war gar kein Unbekannter.
Ja, es ist jetzt überliefert, dass Howie Roseman in Person auch mit Bill Belichick zusammengesessen hat. Ihr kennt ihn alle, legendäre Headcoach der Patriots, sicherlich auch einer, wenn nicht sogar der beste Headcoach aller Zeiten. Und ja, nachdem er quasi dann seinen Hut genommen hat bei den Patriots, jetzt ja auch, wie wir wissen, eine Art Gap hier einlegt. Also ich glaube schon, dass er irgendwann nochmal in der NFL auftauchen wird. Und war offensichtlich, gab es eben diesen Austausch gemäß ESPN, wo Roseman auch mal einfach ausloten wollte. Das war in der Phase, bevor feststand, dass Nick Sirianni bleiben wird. Vielleicht hatte Roseman für sich die Entscheidung schon getroffen, dass Sirianni bleiben wird. Nichtsdestotrotz hat er sich offensichtlich mit Bill Belichick zusammengesetzt, um einfach über seine weitere Karriereplanung, also die von Bill Belichick logischerweise, zu sprechen und sich einfach da auszutauschen, weil Bill Belichick ja auch gesagt hat, dass die Eagles eine der wenigen Optionen wäre, die ihn nochmal reizen würde. Und wie wir alle wissen, hat man sich dann dazu entschieden und ich glaube, das ist auch gut so, mit Nick Sirianni in die Saison zu gehen. Aber wie ich finde, doch eine bemerkenswerte Nachricht, die wir euch auf jeden Fall nicht, ihr habt sie wahrscheinlich gelesen, nicht vorenthalten wollten.
Haken hinter Bill Belichick und dann fliegen wir gleich rein in unseren BTMD 2024. Was wir vor dem Draft noch einmal zusammenfassend beachten sollten, ist die Antwort auf die Frage, was sind denn einige der wesentlichen Pre-Draft-Takeaways auch für uns? Also wo lag der Fokus von Howie Roseman und seinem Front Office? Naja, also hier lag er zum Beispiel, Tim, die Eagles haben sich in ihren Top 30 Visits und wir haben viel hier im Brotherly Talk darüber gesprochen, mit einigen Offensive Linemen getroffen. Warum? Naja, weil nach dem Karriereende von Jason Kelce und den Abgängen von Sua Opeta zu den Bucks und Jack Driscoll zu den Dolphins einfach die Tiefe in der O-Line fehlt sicherlich, die Eagles wollen, aber auch brauchen, ne, um das Laufspiel mit Saquon Barkley dann zu etablieren und natürlich um Jalen Hurts die Zeit zu geben, die er braucht in der kommenden Saison. Driscoll war jetzt nicht der beeindruckendste Backup-O-Liner der Eagles, aber wir vergessen eben schnell, dass er unter Jeff Stoutland trainiert hat und er konnte auf verschiedenen Positionen einspringen. Das finde ich nämlich mega spannend. Das hieß nämlich im letzten Jahr, wenn Lane Johnson oder Cam Jurgens eine Verschnaufpause brauchten, dann kam eben Jack Driscoll. Der kam in den letzten beiden Jahren in jedem Regular-Season-Game der Eagles zum Einsatz und war da echt eine gute Option. War vertragsmäßig auch noch in seinem Rookie-Deal, glaube ich. Aber irgendwie hat Howie Roseman da wohl das Langzeitpotenzial nicht erkannt und ihn gehen lassen. So, jetzt hast du mittlerweile Hennessy gesigned. Der bringt ein bisschen was an Erfahrung mit, aber wir wissen auch, der hat viel Center gespielt. An Interior Offensive Lineman hast du dann noch Veteran Offensive Tackle Brett Toth. Der hat in 2 Spielen in den letzten 5 Jahren gestartet. Den kannte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Kennst du den?
Ich hatte ihn auch nicht wirklich auf dem Schirm. Ich habe irgendwie seinen Namen mal auf dem Depth-Chart gelesen, aber er hat jetzt nicht wirklich ein Bild vor Augen, um ehrlich zu sein.
Ja, und dann gibt es noch Offensive Tackle Darian Kinnert. Der kam ja von den Chiefs, ne? Wurde da, glaube ich, 22 in der 5. Runde oder so gepickt. Und Tyler Steen. Und darauf wollte ich hinaus, Tim. Der geht in sein 2. Jahr. Letzte Saison war er in den ersten 4 Wochen inactive. Dann hat er Special Teams gespielt bis zum Cowboys-Game. Und da ist er dann für Cam Jurgens eingesprungen auf Right Guard. Da hat er alle 62 Snaps gespielt. Beim Sieg 28-23 ging das ja aus. Und danach hat er nur noch 3 Offensive Snaps für den Rest der Saison gespielt. Run-Blocking war so okay, Pass-Blocking eher bescheiden. So, jetzt geht er in sein 2. Jahr und ist jemand, von dem du gesagt hast, der kann eigentlich noch nicht die finale Lösung sein auf Right Guard. Du musst jetzt noch nicht spoilern vor unserem Mock-Draft. Aber du hast gesagt, ne?
Ich habe das gesagt. Ich glaube nicht, dass das schon komplett ist, das O-Line-Core. Du hast die entscheidenden Punkte angesprochen. Ich würde noch einen ergänzen. Also es haben sich ja ein paar Verschiebungen ergeben. Ne? Cam Jurgens rückt auf Center.
Genau.
Landon Dickerson wurde verlängert. Das heißt, die linke Seite ist ein Haken dran. Du hast die verschiedenen Optionen aufgezählt. Und ein Punkt, den wir letzte Woche im Rahmen der Vertragsverlängerung von Jordan Mailata erwähnt haben, ist, dass die Umstellung von College auf NFL ja extrem schwierig ist. Gerade jetzt, was die O-Line und D-Line angeht. Wir sehen es bei Mailata 2018 gedraftet worden, 2020, also 2 Jahre später, wurde er Starter. Und du hast ja auch gesagt, auch bei Tyler Steen war es ja nicht so, dass er direkt geglänzt hat und dann sozusagen dann alle Spiele durchgespielt hat, selbst nach dem Cowboy-Spiel, wo er ganz solide war, nicht unbedingt. Und das muss man dann immer auf dem Schirm behalten, wird auch gleich für unsere Draft-Diskussion interessant, dass es relativ selten ist, es sei denn, du draftest sehr, sehr hoch, relativ selten ist, dass jemand wirklich direkt vom College als Starter in der O-Line beginnt. Das haben wir selbst in der D-Line nicht immer gesehen, wenn wir uns letztes Jahr anschauen. Also von daher, das muss man immer berücksichtigen und sollte man im Hinterkopf behalten, weil, und jetzt komme ich sozusagen zum letzten O-Line-Take, natürlich jetzt auch schon der Nachfolger perspektivisch für Lane Johnson gedraftet werden sollte, denke ich. Weil der wird nämlich im Mai 34 Jahre alt. Das heißt, zum Saisonstart ist er 34 Jahre alt. Der hat zu erkennen gegeben, er war schon mal aufgrund seiner mentalen Probleme, die er hatte zu einem gewissen Zeitpunkt, kurz davor seine Karriere zu beenden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er, weil er auch dann in einem gewissen Alter ist, seine Karriere vielleicht wirklich schon nach der nächsten Saison beendet. All das muss man auf dem Schirm behalten. Und das hat sicherlich, du hast es erwähnt, dazu beigetragen, dass sich die Eagles in den Top 30 Visits auch den einen oder anderen O-Liner angeschaut haben.
Wäre sicher eine gute Option, dann auch mit und long-term für die Eagles auch in diesem Draft schon diese Position zu adressieren. Ich muss noch mal zu Steen kommen, ich habe nämlich was. Ich habe zudem vor ein paar Tagen gelesen. Kurzes Insight, ausnahmsweise mal vom Nicht-Insider-Flo hier im Podcast. Ich habe gelesen, dass es im Locker-Room der Philadelphia Eagles im Novacare-Komplex rechts hinten in der Ecke 5 Plätze nebeneinander extra für die Starting O-Line gibt. Für die Starting O-Line, Tim. Diese Rangordnung, die hat wohl Doug Peterson seinerzeit eingeführt. Also 5 locker nebeneinander in der exakten Reihenfolge der Starting O-Line. Und jetzt würde ich gerne mal nur ganz kurz mit dir durchgehen. Der letzte Locker, der war lange der von Jason Peters. Da sitzt jetzt Jordan Mailata. So, daneben der Left Guard Locker. Da macht es sich momentan Landon Dickerson bequem. Du hast gesagt, Jason Kelce, der war für eine halbe Ewigkeit in der Mitte mit seinem Platz. Da sitzt jetzt Cam Jurgens. So, jetzt hüpfen wir kurz zum allerletzten Locker nach ganz rechts. Der ist übrigens direkt neben der Tür, durch die es in die Players Lounge geht im Novacare-Komplex und finden da Lane Johnson. Auch gerade drüber gesprochen. Auch schon länger. Und jetzt pass auf, der einzige Locker, der nicht so klar besetzt war in den letzten Jahren, ist Locker Nummer 4. Brandon Brooks hatte da mal sein Handtuch hängen. Pro Bowler 17, 18 und 19. 2020 haben die Eagles allerdings gleich 4 Right Guards eingesetzt. Nate Herbig, Matt Pryor, Jamone Brown und sogar Jason Peters. Jack Driscoll hat dann 21 die meiste Zeit da gesessen, Isaac Seumalu 22 und Jurgens letztes Jahr. Und dieser Cam Jurgens, Tim, der hat gerade geleakt, wessen Handtuch seit ein paar Tagen in Locker Nummer 4 hängt. Es ist das Handtuch von Tyler Steen. Folgt man der Tradition und der festen Sitzordnung im Lockerroom im Novacare-Komplex, dann sieht es so aus, als hätten die Eagles ihren Starting Right Guard für die kommende Saison gefunden.
Ja, interessanter Take auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Diese Geschichte hat ganz, ganz viele interessante Aspekte. Punkt 1, ich finde es erstmal klug gewählt, dass Lane Johnson als Türsteher direkt neben der Players Lounge sitzt, um den Eingang zu kontrollieren.
Sehr Sehr gut.
Ja, also das macht auf jeden Fall hochgradig Sinn. Ich habe gelesen die Woche, dass Cam Jurgens noch ab und zu da im alten Spind gegangen ist, weil er noch im Kopf gar nicht drin hatte, dass er jetzt sozusagen auf Jason Kelceys Platz sitzt. Das hatte ich gelesen, fand ich ganz amüsant. Und ja, interessant fände ich jetzt zu wissen, ob das sozusagen in den Vorjahren genauso gehandhabt wurde. Was meine ich damit? Vielleicht ist es ja so auch, dass de facto aktuell sind keine anderen Spieler logischerweise da, als die, die unter Vertrag sind. Und vielleicht wäre es psychologisch ein schlechtes Zeichen gewesen, diesen Platz erstmal freizulassen an alle, die, die da sind, nach dem Motto, naja, euch trauen wir nicht zu, den Starting-Job zu kriegen. Was ich mir vorstellen könnte, vielleicht ist die Entscheidung gefallen, ich glaube, es ist noch zu früh für die Entscheidung, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass jetzt für die Off-Season-Trainings jetzt erstmal Tyler Steen als der Beste, der noch unter Vertrag steht auf dieser Position, da sitzen darf, aber natürlich es dann die Competition gibt und dann wird sicherlich dann auch zum Ende des Trainingscamp wird dann ja werden die Starting-Positions ja dann auch verkündet und ich glaube, dann kann sich da nochmal was verändern, aber sehr, sehr spannend. Ich glaube, es ist auf jeden Fall smart, diesen Platz nicht freizulassen, weil das wäre schon irgendwie auch ein komisches Zeichen Steen gegenüber.
Ja, und ich finde, das sagt auch ein bisschen was aus über ihn und man muss auch dazu sagen, der wäre ja in einer richtig komfortablen Situation, ne? Der würde rechts neben einem Center spielen, der im vergangenen Jahr Right Guard gespielt hat und links neben einem 5-Time Pro Bowl Right Tackle Lane Johnson. Trotzdem hat das in meinem Blick auf den Draft auch nochmal ein bisschen was verändert. Vielleicht ist es aber auch eine Dünnhäutigkeit irgendwie vor dem Draft, dass man so alles nimmt und weiß ich nicht, tausendfach interpretiert, ich weiß es nicht.
Das ist also definitiv die so.
Das ist so, ne? Also die O-Line zu adressieren, ergibt sicher nach wie vor irgendwie Sinn, ob früh oder weniger früh, darüber sprechen wir gleich. Ich habe noch einen kleinen zweiten Pre-Draft-Takeaway. Die Eagles haben sich im Grunde mit allen Top 5 Cornerbacks getroffen. Das gibt dir im Front Office natürlich einen Eindruck über die Position, an der die Prospects dann im Draft gehen könnten. Die Eagles sind ja in Runde 1 an Nummer 22 dran, wenn alles normal läuft, wobei... Ja, was schon normal an einem NFL-Draft, ne? Gibt dir aber sicher auch eine Idee, was du auf der Position tust nach Runde 1, je nachdem, wie die Chips bis dahin dann schon gefallen sind. Dann schauen wir doch mal kurz auf alle Draft-Picks 2024 der Philadelphia Eagles. Runde 1, Pick 22. Runde 2, Pick 50 und 53. Kein Drittrunden-Pick. Erst in Runde 4 geht es dann weiter mit Pick 120. Runde 5, da wird es recht voll. 161, 171 und 172. Und dann noch ein letzter Pick in Runde 6, nämlich die Nummer 210. Das ist ein Compensatory-Pick, genauso wie die 171 und 172. Kein Siebtrunden-Pick und man kann wirklich sagen, die Eagles sind mit drei Picks in den Top 50 plus ganz gut bedient, Tim, oder?
Das würde ich auch sagen. Es sind vor allen Dingen natürlich mit zwei Zweitrunden-Picks, das ist natürlich durchaus sehr attraktiv. Und ja. Ich glaube, da können Sie, also zum einen, wenn Sie das möchten, da gehen wir gleich noch darauf ein, ob wir das heute gemacht haben oder nicht, gibt Ihnen das natürlich auch ein bisschen Spielraum, vielleicht wirklich auch noch zu traden. Aber das halte ich für sehr interessant. Vor allen Dingen, was natürlich hinten raus immer spannend ist, wenn du hinten raus, gerade in der fünften Runde, natürlich viel Spielmasse, so würde ich es mal nennen, hast. Das gibt ja einfach eine große Flexibilität und also ich meine, jedes Jahr wird getradet und dann am Ende des Tages hast du vielleicht dann sogar viel mehr Picks, als das es jetzt aussieht. Das wird sehr, sehr spannend, aber um deine Frage zu beantworten, die Ausgangslage vor dem Draft ist sehr attraktiv für die Eagles. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Und wir wissen, Howie Roseman ist immer aggressiv im Draft, immer mutig, um hochzutraden oder eben auch runterzugehen, je nachdem, wie sich das Board entwickelt und was eben am meisten Sinn ergibt für die Philadelphia Eagles an der Stelle. Und man muss ja auch immer schauen, was sind die Needs, was ist gerade noch available. Es fallen ja auch immer richtig hochgegradete Spieler und da musst du eben eine Entscheidung treffen. Und dann schauen die Eagles ganz sicher auf das, was in der Free Agency gut und vielleicht nicht so gut geklappt hat und welche Positionsgruppen du adressieren möchtest, um eben auch langfristig competitive zu sein. Klar, manchmal braucht es ja eben auch ein paar Jahre, um Spieler auf ihrer Position NFL-ready zu machen. Tim hat es gerade angesprochen. Bevor wir reingehen in unseren Mock-Draft und euch die Mechanik dahinter erklären, nur noch mal ganz kurz. Das hier sind die wesentlichen Needs der Eagles vor diesem Draft 2024. O-Line haben wir besprochen. Kleiner Zusatz übrigens und sicher nicht unspannend. Es gibt mindestens mal drei O-Line-Prospects im Draft, die realistisch greifbar sind. Auf 22 in Runde 1 und sicher gut genug sind, um gegen Matt Hennessy und Tyler Steen und wen auch immer noch, um den Starter-Job da auf Right Guard zu betteln. Und gleichzeitig dann auch mittel- und langfristig auch was für die Tackle-Position sind. Jetzt meine persönliche Meinung, noch höher, was die Needs angeht, würde ich Stand heute die Cornerbacks und die Linebacker bewerten. Tim, musste nichts zu sagen. Und bei den Cornerbacks der Eagles, wir haben euch ja letzte Woche unsere Top 5 Prospects mal vorgestellt, muss man sagen. Ja, hinter James Bradbury und Darius Slay gibt es bisher keine große Tiefe, auch wenn wir an die Qualität von Kelee Ringo glauben. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. So, dann noch Linebacker, finde ich. Spannende Positionsgruppe. Na'Kobe Dean muss zeigen, dass er gesund bleibt. Letztes Jahr war er gleich zweimal auf der Injured Reserve List. Devin White, Pick Nummer 5 overall im Jahr 2019 und ehemaliger Pro Bowler. Der muss nach einem überschaubaren letzten Jahr zur Altersstärke finden. Ja, und dahinter in der Tiefe, da steht für mich ein recht großes Fragezeichen. Oren Burks ist da, der hat noch nie mehr als 5 Starts pro Saison gehabt. Und Zach Bourne, der hat eigentlich mehr Upside als Pass-Rusher. Da sehe ich auch einen großen Need. Hast du die auch auf dem Schirm?
Ja, definitiv. Es sind natürlich nicht alle Needs. Also ich würde noch ergänzen, D-Line auf jeden Fall. Warum, komme ich gleich zu bei meinen Picks. Tight End, aus meiner Sicht, hatten wir auch in der letzten Folge erwähnt. Running Back natürlich logischerweise auch, hinter Saquon Barkley ist dünn. Also von daher, und das ist ja bei jedem NFL-Team so, wir schauen ja aus einer Fanbrille da drauf und natürlich siehst du überall gewisse Stärken und Schwächen. Es gibt ja kein NFL-Team, was perfekt ist. Ja, also in jedem Roster findest du Spots, die du verbessern kannst und vor allen Dingen auch in vielen Positionsgruppen, weil am Ende wissen wir alle, es verletzen sich Spieler und dann wird es relativ schnell bei allen Teams dünn, weil alle haben dasselbe Salary Cap und von daher ist bei den Eagles, wir haben jetzt gefühlt fast jede Positionsgruppe aufgezählt. Das ist aber, und das ist eure
Wide Receiver noch nicht.
Ja, und Quarterback auch nicht, ja. Also,
stimmt.
Die haben wir weggelassen und Kicker brauchen wir zum Glück auch nicht. Aber ja, ich denke, das ist ganz normal. Die Eagles, das brauchen wir auch kein Hehl drum machen, wenn wir hier sagen, da besteht Bedarf, sind wir natürlich auf einem sehr hohen, ich will jetzt nicht sagen, jammernden Niveau unterwegs, weil keiner von uns jammert. Die Eagles haben einen Top-Roster, werden wieder um den Super Bowl competen. Sind auf jeden Fall eines der besten Teams, Stand jetzt. Und das sieht es ja sicherlich bei vielen anderen Teams ganz anders aus. Aber Flo und ich sind der Meinung, da muss noch was verbessert werden. Und die Chance hast du jetzt im Draft.
Tisch ist gedeckt für unseren Philadelphia Eagles Mock Draft. Und ich muss sagen, hier unser Podcast, ne, der hat mir echt geholfen bei der Vorbereitung. Neben all den anderen Dingen, die mir noch so geholfen haben. Ich habe schon gemerkt, dass ich mittlerweile zumindest ein bisschen im Thema bin. Bin ich dir auch sehr dankbar, Tim. Hast ja deinen Teil dazu beigetragen. Und das hat die Vorbereitung echt einfacher gemacht für mich. Ich habe aber natürlich auch auf alle möglichen Mock Drafts links und rechts geschaut und zum ersten Mal überhaupt so einen Mock Draft Simulator ausprobiert. Also echt cool, dass es sowas gibt. Das macht ja total Spaß. Allerdings habe ich dann festgestellt, da musst du ja irgendwie ein Abo abschließen oder so. Ich glaube, bei PFF ist das so, ne? Da musst du irgendwie bezahlen oder irgendwo. So, und da war ich eingeschnappt. Das habe ich dann gelassen. Also das kostet ja. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Insofern war ich da einigermaßen limitiert. Da allerdings ganz cool fand ich, kannst du dann ja noch so feinjustieren, ne? Und zum Beispiel einstellen, wie wichtig dir so Positional Value ist oder wie aggressiv du in Sachen Needs draften möchtest. Im Grunde kannst du da echt Howie Roseman spielen mit so einer Simulation. Hast du das auch gemacht?
Ja, also ich finde, das macht großen, großen Spaß. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen auch Fantasy-Football spielt. Da ist man ja wirklich als Teammanager auch in dieser Situation drin. Das macht irre viel Spaß. Wir haben da unsere kleine Liga mit tatsächlich 16 Kumpels. Das heißt, wir haben wirklich eigene Divisionen. Und dann macht das natürlich noch viel mehr Spaß. Also ja, da das ist, wie du ja sagst, ich mag ja das den Begriff Rabbit Hole ganz gerne. Also in dieses Hasenloch, da kannst du ja ganz tief reinfallen. Und einfach, das ist ja klassische Spieltheorie. Das macht richtig Spaß, sich da auszutoben. Und umso mehr macht dann auch, und das kennt ihr da draußen zum Teil sicherlich auch, wenn ihr dann die Draft Night anschaltet und ihr habt dann, ich sag mal, zumindest mal in der ersten Runde schon 80-90% der Namen dann gehört, dann nehmt ihr diese ganze Spannung nochmal ganz anders wahr, weil dann überrascht euch das, dann vergleicht es, oh Mist, der ist bei mir viel später gegangen oder viel früher gegangen, das killt dann euren eigenen Draft. Also das macht dann einfach noch viel mehr Spaß und das vielleicht auch als kleiner Aufruf an euch da draußen. Ich hatte es schon mal auch in meinem Teaser gesagt am Montag. Wenn ihr wollt und das hört und noch nicht unsere Folge angehört habt, also wenn ihr das jetzt hört, ist es vielleicht zu spät und werdet es später nochmal erwähnen, dann vergleichen wir doch mal, sind eure Tipps oder unsere Tipps besser gewesen? Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf.
Total. Ich war relativ zügig dann auch einigermaßen überfordert mit all den Infos, das Rabbit Hole, von dem du sprichst. Und ich habe dann am Ende, also auch Real Talk, ich habe mir dann irgendwelche Videos von Experten angeschaut und habe das so gematcht mit meinem mit meinem Board, was ich mir so lose erstellt hatte. Und wenn mir das gepasst hat, dann habe ich das so auch übernommen. Also da wird keine Rocket Science passieren, aber ich bin sehr überzeugt von meinen Ergebnissen. So viel kann ich sagen. Ja, ja, der Brotherly Talk, ne, der hat seine eigenen Regeln, das wisst ihr schon. Und natürlich hat der Brotherly Talk Mock Draft 2024 auch ein paar davon. Kleines Beispiel, wir haben in unserem Mock Draft keine Trades berücksichtigt, sondern sind bei den ursprünglichen Draft-Positionen geblieben. Tim, mit welcher Mechanik gehen wir unseren Mock Draft an und warum machen wir das so?
Genau, die wichtigste hast du erwähnt, keine Trades. Das sorgt natürlich auch dafür und ich bin gespannt und sollte es so kommen, übrigens ganz wichtig und das machen wir natürlich auch, weil es für uns dann noch lustiger ist, als es sowieso schon ist. Ich habe keine Ahnung, wen Flo ausgewählt hat und Flo hat keine Ahnung, wen ich ausgewählt habe. Das heißt, sollte jetzt Flo, was er natürlich nicht hat, irgendwelche Namen nennen, wo ich sage, Flo, bist du denn des Wahnsinns? Ohne einen Trade ist das ja völlig unmöglich, werde ich das natürlich auch tun, genauso wie Flo mich natürlich grillen wird, wenn ich aus seiner Sicht Quatsch mache. Also das heißt, die wichtigste Regel ist, keine Trades und wir wissen alle, es sind natürlich gerade große Diskussionen, ja, gibt Gerüchte, wer hat wen angerufen, das haben wir alles ausgeblendet, weil an sich ist es ja sowieso Kaffeesatzleserei, es macht sich Spaß reinzufuchsen, aber keiner weiß, was passiert, da braucht nur einer von ganz hinten nach ganz vorne zu traden, irgendwie das erste Puzzlestein oder das erste Dominostein ist gefallen und dann ändert sich eh alles. Von daher haben wir uns gesagt, nein, wir machen mal keine Trades, es wird nur verrückter, es ist sowieso schon interessant genug, das ist die wichtigste Regel. Dann haben wir uns jeder seine eigenen Philosophien erarbeitet. Flo hat gerade seine Herangehensweise beschrieben. Ich habe es ein bisschen anders angegangen. Wahrscheinlich nicht so, wie es ein, oder na, so will ich es gar nicht sagen. Es gibt zwei Philosophien, das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Entweder du draftest nach Need oder du draftest nach Best Man Available. Ja, das heißt, du bist, keine Ahnung, im Falle der Eagles an 22 dran. Egal, was du brauchst, und wir sind gerade die Bedarfe der Eagles durchgegangen, nimmst du einfach den Besten, der dann da ist. Ja, das ist eine Philosophie. Und ich würde behaupten, die meisten, ich weiß nicht, Flo, wie du siehst, nach meinem Wissen oder nach meinem Kenntnisstand, draften schon die meisten nach Best Man Available. Ich bin es anders angegangen, auch wenn ich auch jemand, glaube ich, wäre, der nach im realen Leben nach Best Man Available draften würde, bin ich das anders angegangen, weil sonst wäre es für mich auch zu schwierig geworden. Ich habe mir wirklich das, was Flo und ich gerade durchgegangen sind, gemacht, nämlich überlegt, was sind die Needs der Eagles, welche Positionsgruppen, habe die für mich gerankt. Hab geschaut, an welcher Stelle kannst du theoretisch jemanden Brauchbaren für die jeweilige Positionsgruppe kriegen. Und dann habe ich mir ja ganz viele verschiedene Big Boards, wie die Dinger ja heißen, angeschaut. Das heißt, das ist dann wirklich die, wo, also ich habe mir erstmal überlegt, für die ersten Runden war das relativ einfach. Die ersten zwei Runden, da kennt man die Leute. Das war für mich klar, da brauchte ich mir keine Big Boards anschauen. Aber gerade natürlich hinten, fünfte Runde, sechste Runde, da muss man natürlich erstmal ein Gefühl für kriegen, wer ist denn realistisch eigentlich noch da. Da habe ich vorher eine Hypothese aufgestellt, geschaut, okay, alles klar, die Person wird dann nicht mehr da sein in der fünften Runde. Und habe dann mal geschaut, okay, in einer gewissen Range, in verschiedenen Big Boards, wer kann denn da für meine Positional Need noch verfügbar sein? Ja, das ein bisschen so zur Grundlogik. Da hat von euch da draußen sicherlich jeder auch eine andere Herangehensweise. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig und sehr, sehr spannend. Und ich bin extrem gespannt, Flo, ob wir uns auch immer überschneiden bei bestimmten Kandidaten. Gerade vorne halte ich es nicht ausgeschlossen, wenngleich ich natürlich keine Ahnung habe, welchen Need du wie hoch einpriorisiert hast.
Manchmal hat man vielleicht ja sogar das Glück, dass man einen Best Man Available hat, der dann auch noch
genau
ein Need erfüllt. Und das ist natürlich der Jackpot in der Situation. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin total gespannt, was du priorisierst. Dann in Runde 1 habe ich eine gute Idee. Runde 2 finde ich fast noch spannender. Also ja, es kribbelt.
Und apropos Kribbeln und apropos Jackpot, Flo und ich haben uns auch überlegt, das macht's einfach nächste Woche noch lustiger. Wir machen natürlich auch untereinander ein kleines Tippspiel und wie gesagt, da könnt ihr euch auch gerne dran beteiligen, wenn ihr uns eure Mockdraft zugesendet habt. Und zwar haben wir gesagt, und ihr kennt die Logik, wir verteilen Punkte. Wie verteilen wir die Punkte auf den Draft? Wir werden es so machen, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich denke mir mal bewusst irgendwas aus, in der ersten Runde draften die Eagles einen Quarterback. Und die Eagles draften dann wirklich auch einen Offense-Spieler, also kein Quarterback, aber zumindest mal einen, zum Beispiel, oder vielleicht gehen wir ja hoch und holen uns Caleb Williams, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleiben wir bei dem Beispiel. Ich behaupte, in der ersten Runde holen sich die Eagles einen Quarterback. Es wird dann irgendein, keine Ahnung, Wide Receiver. Dann gibt es einen Punkt, weil ich zumindest mal auf der richtigen Seite des Balles war. Wenn es denn dann so ist, dass die Eagles sich einen Quarterback holen, aber es vielleicht nicht Bo Nix ist, sondern es ist Caleb Williams, dann kriege ich, weil zumindest die Position die richtige war oder die Positionsgruppe, 2 Punkte. Wenn ich dann auch wirklich Bo Nix gesagt habe und es wurde Bo Nix, dann bekomme ich 3 Punkte. Also das ist die Logik, ich bin auf der richtigen Seite des Balls, 1 Punkt, ich habe die Positionsgruppe richtig, 2 Punkte und ich habe den Namen richtig, 3 Punkte. Das ist so ein bisschen die Logik, nach der wir uns dann sozusagen in der nächsten Woche mal in die Augen schauen werden und mal gucken, ob jemand von uns mehr als 1 Punkt geholt hat.
Machst du dann noch eine PowerPoint-Präsentation mit den Ergebnissen?
Ich baue ein Excel auf.
So einer bist du, ne?
Ja klar, also das muss schon alles mit der Richtigkeit zugehen.
Der Excel-Mann, Tim Jäger, finde ich gut. Okay, komm dann los, die Eagles sind on the clock, du fängst an.
Boah, jetzt hast du mich unter Druck gesetzt, weil ja, das mir nicht vorher besprochen, wer anfängt. Ja, okay. Also, so, ich fange mal an. Ich habe ja irgendwie 1 Minute 30 und 1 Minute 30 sage ich dann, wen ich genommen habe. Also, für mich ganz klar, und das ist so ein bisschen vielleicht auch in den letzten Wochen rausgeschimmert, und es gab auch ein Tim's Take dazu. Für mich ist klar, und da stehe ich aktuell zumindest auf Basis der letzten News und Gerüchte da draußen, ich will nicht sagen relativ alleine, aber der Trend is not my friend. Ich sage, die Eagles müssen und sollten sich in der ersten Runde einen, Trommelwirbel, O-Liner draften.
Was?
Das ist tatsächlich mein Pick für die erste Runde. Ich weiß auch, oder das wisst ihr alle da draußen, die Lions sind hart priorisiert bei den Eagles, sowohl O-Line auch D-Line. Ich habe es erwähnt, Lane Johnson wird nicht mehr lange Football spielen. Wir haben es eben auch gerade angesprochen. Tyler Steen, dahinter wird's dünn. Du musst jetzt schon schauen, dass du den Ersatz für Lane Johnson draftest. Und das ist für mich der Grund. Und der dann vielleicht erstmal als Guard anfängt, nämlich, und competet eben mit diesem gewissen Tyler Steen für den Starting-Job erstmal auf Guard. Das war für mich die Position of Need O-Line. Dementsprechend habe ich mich umgeschaut. Was gibt's denn da eigentlich für Offensive Tackles da draußen im Draftboard, die realistisch an Position 22 noch da sind? Weil da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, wen ich gerne gesehen hätte, aber wo ich nicht glaube, dass er noch da ist. Und da ist mir ein Name aufgefallen, der ein Riesenpotenzial hat und auch als derjenige gilt, der das höchste Potenzial oder das höchste Upside hat als Tackle im NFL-Draft 2024. Und ihr merkt schon, ich zögere es raus. Er ist 2,1 Meter groß, wiegt 149 Kilo, also ein absoluter Brocken. Und mein Draft an Position 22 für die Philadelphia Eagles in der ersten Runde ist Offensive Tackle aus Oklahoma, Tyler Guyton.
Ich bin völlig sprachlos. Da hätte ich nie mit gerechnet.
Habe ich dich überrascht, ja. Das freut mich. Tyler Guyton war auf unserer beider Schirm, also zumindest auf dem erweiterten Schirm, weil er auch einer dieser Top 30 Visits war. Das hat es für mich nochmal so ein bisschen interessant gemacht. Das heißt, die Eagles haben sich auch definitiv mit ihm beschäftigt. Er ist ein super Sportler, obwohl er 150 Kilo wiegt, hat eine extrem hohe Geschwindigkeit auf den ersten Metern, hat eine gute Beinarbeit, in den Händen noch ein bisschen verbesserungswürdig. Er ist definitiv jetzt schon ein NFL-würdiger Lineman. Er war 2023 in seiner einzigen Saison als Vollzeitstarter für die Sooners Right Tackle. Hat dort auch wirklich gut gespielt. Er ist noch ein bisschen ein Fragezeichen, weil er, also erstmal in der letzten Saison All Big 12, wurde er quasi ausgezeichnet. 2022 ist er nur von 5 von 10 Spielen gestartet. 2021 war er Reserve Lineman bei TCU. Das heißt, er hat noch nicht so viele Football-Spiele als Starter gesehen, aber ein Riesenpotenzial. Wie gesagt, er ist deswegen noch ein bisschen Fragezeichen, gilt aber deswegen auch als derjenige mit dem höchsten Upside im Draft. Und wir wissen einfach, wir haben die O-Line Academy von Stoutland. Und ich habe mich so ein bisschen in den Herren verguckt, zumal, und jetzt komme ich sozusagen auch ans Ende meiner Erläuterung, warum wurde es Tyler Guyton? Ich glaube, warum O-Line habe ich erläutert. Mein eigentlicher Liebling wäre gewesen, und das war auch ein Top-30-Visit der Eagles, Troy Fautanu, den hatten wir auch mal angesprochen. Ich aber gehe davon aus, dass er es nicht wird, weil vor uns, ich habe mir das mal genauer angeschaut, was sind die Needs denn eigentlich unserer Competitors? Und das sind meiner Meinung nach, das kann natürlich auch falsch sein, werden vor uns schon diverse Tackles gedraftet werden. Nämlich, meiner Meinung nach, New York Jets werden einen O-Liner, einen Tackle nehmen. Ich gehe ebenfalls davon aus, dass die Los Angeles Chargers vor uns schon einen Tackle nehmen werden. Darüber hinaus bin ich auch überzeugt, dass die New Orleans Saints einen Tackle nehmen werden. Ich glaube auch, dass Joe Burrow noch in der O-Line Verstärkung bei den Bengals erhalten wird. Und was ich ebenso glaube, nachdem die Steelers so aktiv waren auf der Quarterback-Position, dass auch die Steelers auf der O-Line Bedarf haben. Von daher glaube ich persönlich nicht, dass Troy Fautanu oder Fautanu, wie auch immer man ihn ausspricht, noch da sein wird. Und wie gesagt, es kann sein, dass die Eagles hoch draften. Und das ist auch Tims Take für diese Woche. Meine Meinung ist, dass analog der letzten 5 Jahre, wo die Eagles 4-mal hochgetradet haben, auch in diesem Jahr die Eagles hochtraden werden. Das Tims Take für diese Woche spielt keine Rolle für unseren Mock-Draft, den wir hier im Brotherly Talk machen. Aber das, wie gesagt, nur dazu. Tyler Guyton, First-Round-Pick der Eagles, gemäß der Meinung von Tim Jäger. Und ob das stimmt, sehen wir. Und Flo wird bestimmt jetzt eine konträre Meinung haben, so wie er reagiert hat. Nee. Bist du so schockiert?
Nee, ich hab den auch. Nein.
Nein.
Nein, den habe ich nicht.
Okay.
Und ich bin wirklich, ich habe ein riesen Fragezeichen auf der Stirn, weil ich überhaupt nichts mit diesem Pick anfangen kann. Also die Herleitung habe ich verstanden. Guyton hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast. Wir haben ihn Guyton auch nochmal genannt, weil wir nicht genau wussten, wie man ihn ausspricht. Vielleicht erinnerst du dich. Also, ja. Ich finde das nicht aggressiv genug und ich finde das natürlich sehr traditionell. Das wäre so ein Pick, der einigermaßen so ins Schema vielleicht passt und natürlich auch, um bei Schema zu bleiben, dann ins Scheme der Eagles, und du brauchst eine starke O-Line und du brauchst eine starke D-Line. Ich bin mit dem Konsens gegangen und habe mich orientiert an dem, was zuletzt so links und rechts zu lesen war. Ich habe mich nicht von Rogers Reinstatement beirren lassen und sage, die Eagles werden seit langer, langer Zeit zum ersten Mal wieder einen Cornerback draften in Runde 1. Cooper DeJean ist an 22 möglicherweise sogar noch zu haben. Der ist ziemlich hoch gerankt. Bei dem ist halt echt die Frage, was spielt der am Ende wirklich? Ich bin da nochmal ein bisschen tiefer reingegangen, Tim. Outside Corner, Slot Corner oder doch Safety. Ja, der ist wahrscheinlich der beste Run-Defending Cornerback dieser Klasse, aber ich habe mich nicht für den entschieden. Und jetzt rattert es bei dir. Weil jetzt sagst du, ja, der hat sich jetzt für Kool-Aid McKinstry entschieden, weil er den so mag und weil die Geschichte ja irgendwie total süß ist und wir gesagt haben, der passt so rein und so. Ich glaube übrigens, dass der auch an 22 noch zu haben ist, Kool-Aid McKinstry. Sind es alle nicht geworden. Mein erster BTMD 2024 Pick, Nate Wiggins, Cornerback, Clemson Tigers, hab ich gepickt. Go Birds, der ist es in Runde 1. Mark my words, Tim, du lachst. Ihr werdet euch alle noch wundern. Das ist er, Nate Wiggins. Warum? Weil ich einfach glaube, dass er viel besser ins Scheme der Eagles passt. Weil er viel griffiger ist als Cooper DeJean. Überdurchschnittlich athletisch, super competitive. Der ist 1,88, recht groß für einen Cornerback. Entsprechend stark am Catchpoint. Hatte gar nicht so viele Picks am College. Aber der sorgt für richtig viele Incompletions. Hat ein riesiges Selbstvertrauen. Der ist so NFL-ready. Bei Man- und Zone-Coverage übrigens. Und wenn er mal geschlagen wird auf tieferen Routen, auch eine geile Qualität, hat er einen super Recovery Speed. Der kann auch so ein bisschen physischer werden, so der Dog fehlt ein bisschen, aber ich finde, da ist er in Philadelphia ja genau richtig. Nate Wiggins, Cornerback, mein Mann für Runde 1.
Da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich werde mein Urteil bilden, basierend auf deinen nächsten 2 Picks in der 2. Runde. Also ich finde es spannend. Ich halte es überhaupt nicht für ausgeschlossen. Du hast es ja angesprochen, da draußen gehen gerade viele davon aus, dass die Eagles Corner wollen. Es gehen auch viele davon aus, dass sie vielleicht sogar hochtraden für einen Corner. Ja. Ist ein guter Pick, Flo. Also ich würde mich auch auf jeden Fall darüber freuen, abhängig davon. Also ich hätte so ein bisschen ein Grummeln im Bauch, weil vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu konservativ. Du hast ja gesagt, das ist natürlich ein aggressive Pick, den du gewählt hast. Ich hätte vielleicht so ein bisschen Grummeln im Bauch, bevor ich halt am Freitag werden, ja, dann sozusagen wird ja erst die 2. Runde auf Samstag gewählt. Und ich bin da vielleicht, wie gesagt, konservativ, weil ich sag halt, boah, ich meine, O-Line, D-Line ist so ultra wichtig. Aber du hast völlig recht. Ich meine, das Passspiel in der NFL wird immer wichtiger. Wenn du auf der Außen, und das haben wir letztes Jahr gesehen, nicht stark bist, dann wirst du zerrupft von den Mahomes dieser Welt. Deswegen ist es ein guter Pick, nachdem du, und ich hatte es nicht gedacht, ja, aber es war natürlich ein Szenario, was ich gedacht habe, okay, Flo kann schon gut sein. Und ja, du hast gesagt, auf Kool-Aid, das wäre wahrscheinlich auch mein Tipp gewesen, dass du ihn dir auswählst.
Bei dem würde ich mich auch freuen.
Auf Basis des Namens, ja. Aber was ich dich fragen will, weil für den Fall, dass du erste Runde Corner gehst, was du ja getan hast, hatte ich mir nämlich schon eine Frage überlegt. Und diese Frage lautet, wenn du die Wahl hast, und auch das ist ein Szenario, was wir da draußen immer wieder sehen, deswegen spreche ich es ganz bewusst mal an. Wenn du die Wahl hast, diesen 22. Pick zu nutzen, um entweder diesen oder einen anderen Cornerback, die wir schon alle diskutiert haben, zu draften, oder Szenario 2, diesen First-Round-Pick Nummer 22 hergibst an ein Team aus Colorado, was einen ganz bescheidenen Roster hat und danach dürstet, nachdem sie Russell Wilson weggegeben haben, beziehungsweise sich erstmal geholt haben und damit sozusagen alle ihre Draftpicks verloren haben und ihn jetzt wieder hergegeben haben, dürsten ja die Denver Broncos nach Picks, um ihr Team da wieder einigermaßen aufzusetzen. Und das sieht ja aktuell eher fatal aus, ohne jetzt dem Team und vor allen Dingen nicht den Fans zu nahe treten zu wollen. Aber da gibt es einige Issues. Long story short, was da draußen ein Diskussionsthema ist, Patrick Surtain, der Zweite. Ihr wisst es alle, er war First-Round-Pick. Er ist ein absoluter Pro-Bowl, hervorragender Corner. Möglicherweise steht er, ja, oder ist er zu haben für einen First-Round-Pick. Und jetzt stelle ich dir die Frage, Flo, die so ein bisschen im Raum schwirbt. Patrick Surtain, der Zweite, der ein erwiesenermaßen einer der besten Corner der Liga ist, bei dem aber, und das ist natürlich die ganz wichtige Fußnote, eine sehr teure Vertragsverlängerung ansteht, oder ist man ein bisschen im Gambling-Modus, nimmt einen potenziell genauso guten Surtain, man hat aber nicht die Garantie, weil den einen oder anderen Bust, der wird immer wieder in der ersten Runde gezogen, für günstiges Geld. Wenn du die Wahl hast, Flo, nimmst du Surtain oder nimmst du lieber deinen Rookie?
Nö, hast es dir gerade selbst beantwortet. Da wäre das Geld, glaube ich, nochmal ein großer Faktor und wir haben viel über Geld gesprochen. Nee, würde ich nicht machen.
Auch natürlich, wenn du damit halt die Gewissheit hast, dass du halt, ich meine, Surtain ist wie alt, ist glaube ich 24, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit kannst du theoretisch natürlich in den nächsten mal 5 bis x Jahren die Baustelle zumachen, weil ich meine, Slay ist nicht mehr der Jüngste, Bradbury hat ein Fragezeichen. Es wäre zumindest halt kein Risiko, ne? Weil im Zweifelsfall ist dein Corner halt ein Bust und dann hast du natürlich nächstes Jahr dasselbe Issue und hast halt einen First Pick verloren. Das ist immer die Philosophie. Ihr habt es gesehen da draußen, damals die Los Angeles Rams haben ja gefühlt alle ihre Picks abgegeben, weil die gesagt haben, naja, ich brauche keine Rookies, ich will den Super Bowl gewinnen, ich hole mir lieber erfahrene Spieler, von denen ich weiß, dass sie performen. Ist auch eine Philosophie. Manche Teams underevaluaten den Draft komplett und sagen, pff, die Picks verteile ich lieber und hole mir dafür gestandene Spieler. Das ist eine Philosophiefrage. Ich mag an sich den Draft ja total gerne und ich bin auch deiner Meinung, lieber mal einen günstigen Spieler holen und dann ein Team sich aufbauen. Aber wir sehen es, im Fall der Los Angeles Rams ist einfach diese Taktik auch aufgegangen.
Ja, aber Team aufbauen. Guck mal, da frage ich dich nochmal, warum nimmst du dann Guyton in Runde 1? Mit dem baust du...
Weil ich auch der Meinung bin.
Ja, aber mit dem baust du ja auch,
ich bin auch deiner Meinung,
eher ein Team auf, oder?
100%. Deswegen, ich bin auch der Meinung, der Draft ist wichtig. Man muss in der Lage sein, Spieler zu entwickeln. Ich habe Guyton gewählt, weil wir wissen, dort, wo wir eigentlich keine Busts holen, klar, es gab mal irgendwie hier Dillard auf Left Tackle, das hat nicht so gut funktioniert. Nichtsdestotrotz spielt er jetzt auch noch in der NFL. Das war halt nur nicht der Left Tackle, den sich alle gewünscht haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Jordan Mailata, von daher alles wunderbar. Ich glaube einfach an Jeff Stoutlands O-Line Academy, wie man es ja so schön nennt, haben wir einfach mit Tyler Guyton, hätten wir jemanden, der ein riesenhohes Upside hat und dementsprechend das Risiko für einen Bust niedrig ist, weil die O-Liner, wissen wir auch, die sind extrem teuer, die sind dann ähnlich teuer, haben aber Dickerson gesehen wie ein Corner, wie ein Surtain, der wird auch über 20 Millionen kriegen in seinem nächsten Vertrag. Das ist deswegen ganz gut vergleichbar, geldtechnisch. Aber ja, deswegen bin ich auch deiner Meinung. Ich sag mal, in der O-Line können wir das Risiko ein bisschen minimieren durch den überragenden O-Line-Coach, den wir haben. Aber ja, grundsätzlich, ich wollte das Beispiel nur bringen, um auch da draußen euch mal ein bisschen einen Gedankenanstoß zu geben. Nicht alle Teams finden den Draft so wichtig. Und wie gesagt, die Rams sind ein schönes Beispiel, dass man eben halt auch ohne den Draft sehr erfolgreich sein kann.
Also, Tim geht O-Line in Runde 1, ich gehe auf Cornerback. Ist ja schon mal eine spannende Konstellation, ne? Du Offensive, ich Defensive. Also zwei völlig unterschiedliche Positionsgruppen. Das ist doch mal ein guter Auftakt. Dann sind wir in Runde 2. Ich bin dran, ne? Bei Pick Nummer 50. Die Runde 2 finde ich mega spannend. Und hier gehe ich mit einem weiteren Need und gleichzeitig mit dem besten Spieler, der an 50 noch zu haben ist. Und das ist Junior Cosin, Linebacker. Michigan. Gute Size, Tim. Du lachst, hast du ihn auch?
Nein.
Okay. Richtig gute Size. 1,88, 108 Kilo schwer. Der hat unter Jim Harbaugh gespielt und der bringt eigentlich immer ganz gute Spieler hervor aus dem College. Ne? Also auch so diese NFL-Ready-Mentalität, die da so da ist. Cosin ist jung, der ist erst 21 Jahre alt, hat in seiner Michigan-Zeit alle 43 Spiele gemacht, 36 Starts, 257 Career-Stops. richtig guter Coverage-Linebacker. Hat sich weder beim Combine noch beim Pro Day blicken lassen, das muss man sagen, wegen der Oberschenkelsache. Allerdings gibt es sonst eigentlich keine erwähnenswerte Verletzungshistorie bei ihm. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr wichtig. 0 Penalties im letzten Jahr und das sagt auch was aus, deswegen habe ich ihn mir rausgesucht. Das sagt nämlich aus, dass er ein sehr, sehr smarter Spieler ist, trotz seines Alters. Und er hat ja auch schon so ein bisschen Erfahrung mit den vielen Einsätzen, die er hatte. Der ist einer, der Seite an Seite meiner Meinung nach mit Devin White spielen kann. Im letzten Jahr 95 Tackles, 2 für Loss, kein Sack, 2 Pass-Breakups. Mein Pick an 50, Junior Cosin, Linebacker, Michigan. Go Birds!
Das ist spannend. Also ich bin auf keinen Fall schockiert, weil wir haben drüber gesprochen. Linebacker ist auf jeden Fall ein Need. Von daher Respekt, ja. Ich bin, du wirst sehen, irgendwann werde ich auch noch einziehen, ja, weil der Bedarf ist auf jeden Fall da. Jetzt ist es nicht der Fall. Jetzt ist es bei mir nicht der Fall, weil ich habe natürlich noch einen anderen Need. Also ich finde dein Take extrem gut. Ich glaube, das ist wäre ein Draft, mit dem jeder Eagles-Fan zufrieden sein kann. Hätte es natürlich, aber wer weiß, was noch kommt. Aus meiner Sicht immer noch eine kleine O-Line-Baustelle, aber vielleicht schließt du die ja noch. Ja, ich sag doch, irgendwann wirst du sie bestimmt schließen. Von daher, guter Take, wie gesagt, guter Draft. Ich gehe in eine andere Richtung und das ist jetzt nicht überraschend, weil Flo hat eben schon gerade wunderbar hergeleitet, warum es wichtig ist, vielleicht schon sogar in der ersten Runde einen Cornerback zu ziehen. Das ist mir auch bewusst, dass wir da eine Baustelle haben, weshalb ich mich dazu entschieden habe, den zweiten Pick, nämlich in Runde 2 an Nummer 50, den Corners zu widmen.
Was, wer fällt denn, da hin?
Ja, ich glaube, es gibt schon noch irgendwie mehr als 5 Corner, ja, im Draft. Und ich glaube halt auch, dass dadurch, dass vorne sehr, sehr viele Quarterbacks gezogen werden, es werden sehr viele O-Liner gezogen, es werden definitiv auch viele Wide Receiver gedraftet werden, glaube ich schon, dass da noch ganz, ganz gute Spieler da sind. Und einen ganz, ganz guten Spieler, den habe ich mir ausgesucht. Und zwar Ennis Rakestraw Jr., aus Missouri, von den Missouri Tigers, wird aus meiner Sicht die Secondary der Philadelphia Eagles 2024 verstärken. Die Missouri Tigers hatten, wie gesagt, ich habe mich da auch erstmal einlesen müssen, ein ganz, ganz hervorragendes Backfield gehabt. Gilt so ein bisschen als die Brutstätte für NFL-Talente im letzten Jahr, was die ganze Secondary angeht. Und Ennis Rakestraw Jr., ist meiner Meinung nach der erste Defensive Back der Tigers, der im NFL-Draft 2024 ausgewählt wird. Er hat extrem gutes Tape-Material. Seine Statistiken waren jetzt nicht über alle Maßen beeindruckend, aber er ist sehr, sehr angesehen, was ich lesen konnte, unter den Scouts in der NFL. Also er wird definitiv in der zweiten Runde gehen. Davon sind alle überzeugt. Ist 1,80 Meter groß, wiegt 83 Kilo, also eher so ein drahtiger, flinker Mann. Er ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt, war 2020, kam er aus der Highschool als 3-Sterne-Rekrut nach Missouri. Hat in seiner, und das finde ich faszinierend, und Flo, du hast selber Highschool-Football gespielt, Ennis Rakestraw Jr. hat tatsächlich in seiner gesamten Highschool-Karriere keinen einzigen Touchdown zugelassen. Das ist mal eine Hausnummer, oder?
Wow, ja. Ja. Also auf jeden Fall eine Hausnummer, kann man sich leider, wenn man ambitioniert ist und in die NFL möchte, ein Ei drauf backen, weil auf die Highschools wird wirklich wenig geguckt und auch nicht so viel drauf gegeben. Trotzdem eine schöne Statistik für seine Bücher.
Aber es gibt natürlich noch ein paar weitere, ja, es gibt natürlich noch ein paar weitere Geschichten. Er hat dann, das muss man auch dazu sagen, es gibt so eine Yellow Flag, das will ich ganz klar sagen. Vielleicht sorgt ihr auch dafür, dass er ein bisschen später erst geht. Er hatte nämlich die Saison 2021 aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst. Das ist zum Glück jetzt schon ein bisschen her, von daher kann man sich sicher sein, dass es schon mal verheilt ist. Aber er ist zumindest vorbelastet. Kam dann zurück 2022, hat dann einen Pick und 12 Pass-Breakups gehabt, war dann sozusagen seine Breakout-Season 2022 und hat dann in der Saison 2023 an der Seite von Chris Abrams-Train, der auch natürlich ein super spannender Kandidat ist, eines der besten Cornerback-Tandems im ganzen Land gespielt, hat 9 Spiele bestritten und war vor allen Dingen der Man-Coverage wirklich absurd gut, hat dann tatsächlich auch an seinem Pro-Day, er war noch angeschlagen am Combine, weil er eine Leistenverletzung hatte, das war auch der Grund, warum er 9 Spiele, also deswegen Yellow Flag, der Mann war schon auch mal verletzt, im 40-Yard-Dash eine 4,44 gelaufen. Also, das ist ein blitzschneller Spieler, sehr, sehr drahtig, schlank, hat eine sehr, sehr gute Reichweite und dementsprechend finde ich ihn sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, zweite Runde ist jetzt nicht absurd weit hinten. Und wir wissen es alle, die Eagles haben seit 2002 keinen Corner mehr gedraftet. In der zweiten Runde, das wäre auch schon sehr, sehr hoch. Und da gibt es super Spieler. Es ist jetzt nicht die Garantie, dass nur in der ersten Runde gute Corners da sind. Und von daher glaube ich, in der zweiten Runde mit Ennis Rakestraw Jr., der competen wird mit Bradbury, der competen wird mit Roger. Und dann haben wir noch auch Riggs, glaube ich, dass wir da gut aufgestellt werden, denke ich.
Right on. Also das hätte mich auch gewundert, wenn jetzt diese Positionsgruppe nicht adressiert worden wäre von dir. Wobei in Runde 2, Tim, geht es ja Schlag auf Schlag für die Eagles nach 50, dann ja auch Nummer 53, da darfst du direkt weitermachen.
Ja, und und wir sehen schon, entweder sind wir beide gleich verblendet oder auf dem richtigen Pfad zusammen, weil natürlich ich auch der Meinung bin, dass es auf Linebacker noch zu dünn ist mit alleine Nakobe Dean und Devin White. Und dann hast du irgendwie noch Zach Baun und Oren Burks. Das ist zu dünn, meiner Meinung nach. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass die Eagles richtig gestruggelt haben, vor allen Dingen natürlich auch in der Run-Defense. Und von daher glaube ich, dass dort ein Linebacker gedraftet wird. Und das fand ich ein bisschen überraschend in deinem Take, aber den kannst du gleich, wenn ich meinen Kandidaten erläutert habe, kannst du es ein bisschen ausführen. Ich war überraschend, dass der Kandidat bei dir schon vom Board war, weil ich glaube, dass die Eagles sich den drittbesten Linebacker im Draft, deswegen glaube ich, wird er noch da sein in der zweiten Runde an der Stelle, holen werden. Der hatte auch einen Top-30-Visit bei den Eagles. Vielleicht habt ihr da draußen schon Gefühl, auf wen ich will. Es ist jemand, der hat bei den Texas A&M Aggies gespielt und sein Name lautet Etcherine Cooper. Linebacker der Texas A&M Aggies wird meiner Meinung nach zu den Philadelphia Eagles gehen in Runde 2 in Position 53. Ein absoluter Brocken, 1,90 Meter groß, 104 Kilo schwer, hat meist in der Box gespielt, kann aber ab und zu auch Slot Corner spielen. Er kann auch Pass rushen, das finde ich ultra spannend an ihm. Seine Aktie, wie es so schön heißt, und das kann der Grund sein, warum er auf deinem Board schon runter war, ist gerade ziemlich im Aufwind, wird ziemlich gehypt, war in der Highschool schon absoluter Superstar, damals sogar ein Four-Star-Recruit, hat in seinem höchsten Ranking den 115. Platz tatsächlich nationwide gespielt als bester College-Spieler, also der ist schon seit der Highschool einer der absoluten Prospects, die in der NFL landen werden. Nachdem er sich für Texas A&M entschieden hat, ging er quasi der Weg steil nach oben, einer der besten Linebacker des Landes zu werden. Hat 2020, als er angefangen hat, erstmal so ein paar Special-Team-Aufgaben übernommen und war auch als Redshirt gelistet. 2021 war er weiter in den Special Teams, hat dann ab und zu mal gestartet und ist dann quasi 2022 in die Starting-Rolle gekommen. Direkt dann mal 8 Tackles for Loss, hat eine Interception gefangen, 5 Pass-Breakups und 2023, wir haben es auch mal in einer der vergangenen Folgen angedeutet, ist er absolut dominant gewesen. 84 Tackle, 17 Tackles for Loss, 8 Sacks, 2 Pass-Breakups, 2 Forced Fumbles, 1 Fumble Recovery. Ist First Team All-SEC Honor im Shrine Bowl in Frisco gewesen. Warum glaube ich, dass er noch da ist? Es ist keine Garantie, aber ich habe mir extra, und das meinte ich vorhin, Need angekauft, wen, glaube ich, sollten sie nehmen. Und dann habe ich mir ganz viele Big Boards angeschaut. Und in vielen war er noch da. Und von daher habe ich mir gesagt, zuerst ziehe ich dementsprechend einen Corner, weil den hast du ja schon in der ersten Runde geholt. Ich muss ihn dementsprechend jetzt ziehen. Und ich glaube, die Eagles haben eine realistische Chance. Wenn nicht, können sie vielleicht auch ein bisschen hochtraden, wenn sie sehen, er geht früher. Weil Etcherine Cooper ist ein absoluter Star-Spieler in der Zukunft, meiner Meinung nach, in der NFL. Und wenn die Eagles den kriegen können, dann wäre ich extrem happy.
Nicht schlecht. Ich habe den in so ziemlich allen Eagles-Mock-Drafts auch gesehen. Also offenbar gehen viele davon aus, dass er da in Runde 2 noch zu holen ist. Ich bin nicht davon ausgegangen und war mit Junior Cosin da total zufrieden, aber Etcherine Cooper hatte ich in der Tat auch auf meiner Liste. Wir hatten ihn hier ja auch schon mal, als wir die Linebacker vorgestellt haben, im Brotherly Talk besprochen. Also über den würde ich jetzt auch nicht schimpfen. Guter Pick, Tim.
Dankeschön. Also ich bin bisher auch sehr zufrieden und vor allem bin ich extrem gespannt, was der gute Flo jetzt mit seinem dritten Pick anstellt. On the clock, Flo.
Der gute Flo bleibt bei den angesprochenen Needs. Komisch, wir haben ja alle Positionsgruppen angesprochen. Und ich gehe aber wieder mal auf Best Man Available, zumindest nach dem, was ich gesehen habe. Und ich gehe auf O-Line.
Okay, das beruhigt mich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Ich bin gespannt, wer wird's? Wer war noch da vor allen Dingen? Also, weil die werden ja wie warme Semmeln, werden die ja weggehen.
Ja, pass auf. Das wird dich überraschen. With the 53rd pick of the 2024 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Roger Rosengarten, right tackle, Washington. Tim, wenn der dahin fällt, viele haben ihn in Runde 1, so Mitte, Ende Runde 1, müssen die Eagles den picken. Und das war mein Approach an der Stelle. Ich drücke uns einfach die Daumen, dass das passiert. Super, super Scheme-Fit. Der wäre auch so ein Value-Pick, weißt du, der muss gar nicht ab Sekunde 1 starten in der NFL. 1,96, 140 Kilo, ist eine 4,92 auf 40 gelaufen. Damit war der schnellste O-Liner in dieser Klasse. Und kurz nochmal drüber nachdenken, und deswegen habe ich mich so verliebt in den, wie die Eagles ihre Offensive Linemen am liebsten einsetzen. Genau. Schnelle Spieler, die pullen können und in Space dann den Block setzen. Das haben wir so gerne oder sehen wir so gerne bei den Philadelphia Eagles, und damit hat Rosengarten jetzt schon super viel Erfahrung. Super effizienter Typ bei Screenplays, die wird es geben mit Saquon Barkley im Backfield. Der war in allen 28 Spielen in den letzten 2 Jahren Starter auf seiner Position. Der hätte noch ein Jahr dranhängen können am College, und dann auch nochmal so ein Riesenwert, sagen viele, hätte er sich sicher zu einem Top 10 Draft Prospect entwickelt. Jetzt macht er die Entwicklung halt in Philadelphia. Warum denn nicht? Roger Rosengarten, mein Eagles-Pick an 53 beim diesjährigen BTMD. Damit haben wir die Needs, oder ich, auf Corner, Linebacker und O-Line in Runde 1 und 2 abgehakt. So, wie findest du?
Also es wäre überragend. Also wenn das so eintritt, dass der gute Mann noch da ist an der Stelle, wäre das überragend. Ich habe leichte Zweifel, dass er noch da ist. Aber wenn er da ist, wäre es natürlich ein unfassbar geiler Draft. Also die ersten 3 Positionen. Da würde ich meinen Hut vorziehen, wenn Howie Roseman das so umgesetzt bekommt. Das wäre überragend, Flo.
Ja, ist ja auch ein bisschen wünscht dir was, so ein Mock-Draft, oder?
Na klar, ja klar, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, das wäre überragend. Interessant finde ich, Flo, wir sind es ja, und wie gesagt, es war ja nichts abgesprochen, wir sind ja komplett gleich. Also klar, wir haben uns unterschiedliche Reihenfolge dafür entschieden, aber wir zwei haben dieselben 3 Needs adressiert. Das finde ich sehr, sehr interessant. Noch interessanter wird es natürlich, was heißt noch interessanter? Eigentlich wird es nicht noch interessanter, es wird genauso interessant, wie es hinten raus aussieht, weil da kann es natürlich ein bisschen wild auseinandergehen, und das hoffe ich ja auch. Aber das finde ich spannend, und ich denke, und da bin ich mir auch relativ sicher, dass Flo und ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob Flo oder ich näher dran sein werden in der Auswahl der entsprechenden Positionsgruppe in der entsprechenden Runde, aber ich bin mir relativ sicher, dass Flo und ich mit diesen 3 Picks und diesen 3 Positionen sicherlich gute Chancen haben, das auch zu treffen. Schreibt uns mal gerne vor Donnerstagabend logischerweise in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Haltet ihr das auch für realistisch oder sagt ihr, seid ihr denn des Wahnsinns? Es gibt einen viel größeren Need, oder es gibt ganz andere Best Men Available. Es sind ja auch mal gewisse Titans mal schon in unserem Podcast genannt worden, die sicherlich sehr früh gehen. Glaubt ihr, das ist realistisch, was wir sagen? Oder hättet ihr lieber einen Wide Receiver gesehen? Ich meine, natürlich ist es sexier, einen Wide Receiver oder vielleicht auch irgendwie so einen Super Titan zu nehmen. Aber am Ende geht es nicht um Sexiness, sondern es geht darum, Platin, Gold und Medaillen zu gewinnen, meine Meinung.
Ist eigentlich ein ganz guter Cut an dieser Stelle. Wir gehen ja jetzt direkt in Runde 4. In der dritten Runde gibt es ja keinen Pick für die Eagles und gehen auf den Pick 120. Willst du wissen?
Den will ich auf jeden Fall wissen. Flo, tease mich mal ein bisschen und verrat noch nicht den Namen, sondern leit's vielleicht mal hin. Ich bin mal gespannt, ob ich drauf komme, in welche Richtung du gehst.
Also, ich kann dir sagen, wir können nach dem Ausschlussprinzip gehen. Ich kann dir sagen, die Tight-End-Diskussion, auch in der letzten Woche hier im Podcast, die habe ich nicht so gefühlt. Also zumindest nicht in einer Intensität, die wir vielleicht in der Runde 4 noch verspüren im Draft. Ich habe das Thema Defensive Line nicht so stark gespürt an dieser Stelle und habe nochmal geguckt, Mensch, wer ist denn noch so da? So, und jetzt weißt du ja auch, ach so, übrigens, und Running Backs und so, ne? Also das ist, ja, richtig, aber ich bin auch jemand, ich gucke jetzt erstmal, was ist da und wo sehe ich die Needs, die ich jetzt anpacken muss, und ich sehe diesen Need auch in der Mitte des Drafts auf Running Back noch nicht so sehr. Deswegen, und ich bin ein ehemaliger Footballspieler, der auf einer Skill-Position gespielt hat, gehe ich an Nummer 120 mit Malik Washington, Wide Receiver, Virginia, Go Birds! 110 Receptions hatte der letztes Jahr, 1426 Yards Receiving, 13 Yards per Catch. Wirft ihm den Ball zu, First Down. 9 Touchdowns, der hat super, super, super viele Targets bekommen, also viel Erfahrung gesammelt. Letzte Saison als Slot Receiver in Virginia und da er so diese schnellen Bälle und so die kurzen Outrouten bekommen, der hat eine sehr, sehr gute Contact Balance und macht ordentlich Yards nach dem ersten Kontakt. Also der ist so ein Dog, Tim, ne? Passt also auch für mich total nach Philadelphia. Coole Statistik übrigens, der war letztes Jahr die Nummer 1 bei Missed Tackles Forced. Also 35 Mal hat er dafür gesorgt, dass er nicht getackelt wurde. Fand ich irgendwie ganz gut. Der lässt nie den Ball fallen, hat ein gutes Ballhandling, guter Speed. Der sieht fast eher aus wie ein Running Back übrigens. Ziemlich klein, mit 1,72, hat recht kurze Arme. Aber wenn du ihn eben als Slot Receiver einsetzt, bei den kurzen Bällen, hast du ja auch nicht diese ganz engen Windows Downfield. Ne? Ich finde, Malik Washington ist ein richtig guter Fit als Slot Receiver bei den Eagles und Kick Return kann er übrigens auch. 19,5 Yards im Schnitt und das ist nicht so schlecht. Malik Washington, Wide Receiver, Virginia an 120.
Ja, nicht so schlecht, beschreibt es ganz gut. Es ist ein guter Pick. Also wenn wir den holen würden als Philadelphia Eagles in der vierten Runde, wir sind ja jetzt die General Managers, dann hast du natürlich eine absurde Offense. Also das noch sozusagen, das Puzzlestückchen auf Slot, das wäre schon krass. Ich bin ja eher so der, zumindest im Football-Leben, sonst im Realleben eher weniger, eher so der konservative Typ. Und dann wäre meine und neige zu Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen hätte ich an dieser Stelle, weil ich noch einen anderen Need noch sehe. Also ich bin komplett bei dir, es gibt ein Need auf Slot, 100%. Aber als konservativer Football-Fan oder als konservativer Football-Manager, den ich heute mal spiele, wäre mein Bauchschmerz mit Blick auf die D-Line noch gegeben. Und das leitet schon hin, wo in welche Richtung ich gewandert bin. Wir haben Hassan Reddick haben wir abgegeben zu den Jets. Dafür kam Bryce Huff, da müssen wir alle mal gucken, wie er sozusagen sich entwickelt. Brandon Graham wird relativ sicher nach dieser Saison seine Karriere beenden. Das, was ich bei der O-Line gesagt habe, gilt auch für die D-Line, wie wir alle wissen. Du brauchst 1-2 Jahre, um dich zu akklimatisieren in der NFL, wenn du aus dem College kommst. Wir dürften uns aus meiner persönlichen Wahrnehmung nicht darauf verlassen, im nächsten Draft 2025 in der ersten Runde vielleicht einen D-Liner zu nehmen, weil wir es müssen, weil definitiv Graham weg sein wird und vielleicht der ein oder andere auch noch on top dazu. Das heißt, du brauchst definitiv Entwicklungszeit. Ich bin mir relativ sicher, dass bei dir, ohne jetzt was zu verraten, du musst noch nichts darauf antworten, auch noch irgendwann ein D-Liner kommt, weil du musst jemanden entwickeln und meiner Meinung nach, weil Brandon Graham riesen Fußstapfen hinterlassen wird und weil auch Bryce Huff, wir noch nicht wissen, ob er, und wir hoffen es alle, das Format hat, Hassan Reddick 1-2 setzen zu können, brauchst du jemanden, der ein gewisses Potenzial mitbringt, heißt automatisch, du musst relativ früh diese Person dir holen, weil sonst logischerweise holt sich jemand der anderen Teams ein. Und da ist mir jemand aufgefallen, der Defensive Player of the Year Mountain West war, kannte ich vorher auch noch nicht, aber spielt tatsächlich, und das Team kennt ihr sicherlich, weil dort ein ganz bekannter Trainer-Coach, nämlich Deion Sanders, Primetime, von den Colorado State Rams, nämlich Mohamed Kamara, Edge-Rusher, 1,86 groß, wiegt 113 Kilo, absoluter Pass-Rush-Monster. In der Run-Defense ein bisschen später, also ein bisschen schwächer, aber halt klassischer Edge-Rusher, stark im Pass-Rush. Und was ich bei ihm faszinierend finde, und deswegen ist er bei mir so in die Augen gestoßen, der ist, also ich habe mir unterschiedliche Big Boards angeschaut, in der vierten Runde noch da, es werden ein paar vorher gehen. Dieses Jahr, das sagen ja viele, ist im Edge-Rush der Draft nicht ganz so stark, eher so ein bisschen O-Line, wir haben es gesagt, Quarterback, viele Wide Receiver, sodass du hinten raus in der vierten Runde noch wirklich Top-Edge-Rusher kriegst, wie eben halt auch Mohamed Kamara. Er hat zwei, das fand ich super faszinierend, da seht ihr schon, ich habe mich ganz tief eingegraben in die Statistiken, an einer Late-Down-Pass-Rush-Grade, das heißt also sozusagen dritter Versuch, vierter Versuch, hat er eine 90,8, was absurd hoch ist, hat bei diesen Late-Downs 25 Total Pressures verursacht, 5 Sacks, und wir wissen alle, wie wichtig diese Late-Downs sind, hat eine unglaubliche 27% Pass-Rush-Win-Rate auf diesen Late-Down-Pass-Rushes. Also da, wo es zählt, performt der junge Mann wirklich. Und was richtig krass ist, er ist der einzige Edge-Rusher in der gesamten Draft-Klasse, der eine über 90-Note hat in der Red-Zone-Pass-Rush-Statistik. Das heißt, wenn du also in der Defense bist und stehst quasi innerhalb der eigenen 20, wo es wirklich brennt, deswegen auch Red-Zone, und es wirklich darum geht, zu schauen, wie kann ich jetzt einen Touchdown des Gegners verhindern, dann brauchst du Mohamed Kamara, weil er ist, basierend auf seinen Statistiken, der beste Edge-Rusher in der Red Zone, was natürlich absolutes Gold wert ist. In 2023 hat er 14 Sacks gehabt. Also das ist ein absolutes Monster, der da kommen würde. Meistens beim Alignment Outside-Tackle aufgestellt, Off-Ball und Over-Tackle relativ selten, also wirklich 95% ist er Outside-Tackle. Ist bei den Top-Edge-Prospects laut PFF Fünfter, also den Layatu, den beziehungsweise nee, Layatu Latu, so heißt der Flo, einer Layatu von den Lieblingsspielern. Ja. Genau, das ist sozusagen basierend auf PFF der Beste. Dann haben wir Job Robinson, den kennen wir auch, der ist nämlich auch ein Top 30 Visit gewesen. Penn State, der ist auf keinen Fall mehr da, der geht früher. Mohamed Kamara ist Nummer 5 unter den Edge Rushern laut PFF. Und von daher finde ich, so ein Spieler mit 14 Sacks, mit diesen unglaublich hohen Statistiken im Late Down und vor allen Dingen auch in der Red Zone, da hast du wirklich jemanden, der würde zumindest mal meine Nervosität in der Defense ein bisschen lindern und auch meine Bauchschmerzen. Was hältst du davon, Flo?
Sehe ich überhaupt nicht.
Immer nur Skill Positions, immer nur Offense. Forget the rest. Nein, ich weiß, wie du es meinst. Ja, also Wide Receiver ist sexier, aber Kamara nicht als Running Back, sondern als Edge Rusher. Finde ich auch sexy.
Du hast ja gerade für den, wie heißt der?
Mohamed Kamara.
Hast du ja gerade sehr viel Werbung gemacht und deswegen finde ich das nachvollziehbar und deine Herleitung, Tim, war wie so oft auch eine nachvollziehbare. Insofern nehme ich. Und du sagst ja zu Recht, man muss sich diesen Hassan Reddick Abgang auch nochmal zu Gemüte führen und man muss vielleicht ein Jahr vorausschauen und wir wissen, die Philadelphia Eagles machen das. Insofern ist so einer, der Top 5 ist, wie du sagst, in seiner Klasse, wenn der da noch zu holen ist, dann ist der sicher genau der Richtige. Komm, mach mal weiter mit 161.
Sehr gerne und ich glaube, jetzt wird gleich Flo vor dem Bildschirm zusammenbrechen und seine Hände
wieder
über den,
ne,
Kopf ins Gesicht zusammenschauen. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich nimmt Tim in der fünften Runde an 161 einen weiteren O-Liner. Er wird damit natürlich auch zu seinem Wort stehen, so kennen wir den Tim. Nämlich, der sagte in Folge 8, hat der Tim gesagt, und logischerweise vergesse ich das nicht, dass die Eagles in den ersten 7 Runden 2 O-Liner draften werden. Und nach meiner Meinung wird das jetzt nämlich auch schon passieren. In der fünften Runde gehen die Eagles nochmal auf O-Line, nochmal auf die dicken Jungs in der ersten Reihe, die ich sehr gerne habe. Viel Liebe für die O-Liner. Und zwar glaube ich, dass sie diesmal jemanden nehmen werden, der nicht Nachfolger von Lane Johnson werden kann, sondern wirklich klassisch Guard spielt. Ah, ich bin der Überzeugung, auch das haben wir schon diskutiert. Tyler Steen braucht noch ein bisschen Konkurrenz. Das kann natürlich dieser zukünftige Tackle sein, den ich vorne schon in der ersten Runde gedraftet habe. Aber ich glaube auch, dass man noch ein Backup für Landon Dickerson braucht. Nicht, weil ich Landon Dickerson das nicht zutraue. Wir wissen alle, wie schnell Verletzungen der O-Line passieren können. Und ich bin wirklich so ein Oldschool-Football-Fan, der sagt, hey, du musst die O-Line, du musst die D-Line, da müssen wirklich gute Jungs sein. Der Quarterback, Jalen Hurts, das ist unser größtes Asset, der muss geschützt werden. Deswegen gehe ich in der fünften Runde nochmal auf die O-Line und zwar wieder zu Texas A&M. Das haben wir eben ja schon mal gehabt. Von den Texas A&M Aggies kommt diesmal von der anderen Seite des Balles Laden Robinson. Ein absoluter Brocken, ein tralles Ding, 1,93, 142 Kilo. Ist auf jeden Fall ein Entwicklungsprodukt, das ist völlig klar, weil in der fünften Runde kriegst du keine fertigen Spieler mehr. Er hat aber aus meiner Sicht das absolute Potenzial und damit würde ich noch beruhigter schlafen. Und ich glaube, Jalen Hurts würde sich auch freuen über einen weiteren O-Liner in der 5. Runde. Flo nicht. Flo weint schon Tränen in den Augen.
Nein, das, also, ergibt ja Sinn, was du sagst. Es ist halt nur nicht das, was, worauf ich geguckt habe. Tatsächlich nicht. Und ein bisschen hatte ich die Idee, dass du das machen wirst, natürlich. Deswegen habe ich es ja auch eingangs gesagt. Ne? Weil im Grunde hast du es ja anmoderiert vor ein paar Folgen. Hast gesagt, also das wird einfach passieren. Das war mir klar, dass das jetzt kommt. Also insofern ist die Überraschung nicht so
vielleicht
ganz
ich groß. Ja noch
und nach
vielleicht kommt ja noch ein O-Liner.
Ja, vielleicht. Ja. Das macht dich so ein bisschen predictable, Tim, hier, weißt du? Demnächst einfach nur noch
so
O-Liner. Ja, ist nicht
so
schlimm.
Finde ich
ja gut.
Special Teams und O-Line.
Liebe Leute da draußen, die ihr Fans des Brotherly Talk seid, macht euch auf etwas gefasst. Ihr werdet jetzt möglicherweise vom Stuhl fallen, wenn ihr das hört, was jetzt passiert. Tim Jäger wird es euch gleich tun. Halt dich am Stuhl fest, Tim. An Nummer 161, in Runde 5, picke ich Edge Rusher Mohamed Kamara von Colorado State.
Ach was.
Weil der nämlich immer noch da ist an dieser Stelle. Und ich sag dir auch warum, Tim. Du hast natürlich so viel Werbung für ihn gemacht und er ist ein Top 5 Edge Rusher, den die Eagles unbedingt holen müssen an dieser Stelle im Draft. Er wird noch da sein an dieser Stelle, denn du hast eine Sache nicht erwähnt, nämlich Mohamed Kamara ist ziemlich undersized und deswegen wird er erheblich fallen im Draft, weil viele Franchises sich genau das anschauen und sehr schnell sagen werden, weil der so undersized ist, ist er kein Scheme-Fit für uns und wird zumindest nicht schnell, ich weiß, man kann Spiele auch immer aufbauen und so, wird zumindest nicht schnell hier was bewegen können bei uns im Team. Dass er fallen wird, ist sehr, sehr gut für die Eagles. Mohamed Kamara, der wird kommen. Das ist mein 161. Pick, weil er eben noch da ist in Runde 5 beim BTMD 2024. Go Birds!
Ja, wie absurd ist das denn, ja, dass wir unter so vielen Prospects eine Überlappung haben? Ich dachte, dass wir vielleicht in der ersten oder zweiten Runde ein Overlap haben, ja. Das dachte ich, da war ich mir relativ sicher, dass das gut passieren kann. Gerade ich dachte, dass du halt auf Linebacker auf eine ähnliche Richtung gehst wie ich. Aber dass es so spät noch passiert, das ist wirklich krass, ja. Aber finde ich überragend, dass du ihn genauso spannend findest wie ich. Da werden wir logischerweise, weil wir werten ja unseren Draft dann auch nächste Woche gemeinsam mit euch zusammen, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Dein Argument ist völlig richtig, dass er natürlich jetzt nicht das Gardemaß hat. Wie groß ist der gute Mann?
1,85,
genau. Das ist nicht so groß, 113 Kilo, ja. Also genau, ich hätte gedacht, er ist nicht mehr da. Wenn er da ist und du ihn dann wirklich dann kriegst, das wäre natürlich großartig, ja.
Und um das nochmal
also
zu schärfen.
Sehr, sehr gut.
Danke. Um das nochmal zu schärfen. Ich glaube auch, dass Vic Fangio dann so einer ist, der sagt, ja, der ist undersized, aber ich finde einen Weg, den in unser Scheme zu integrieren. Und das glaube ich einfach. An die Qualität von Vic Fangio glaube ich an der Stelle. Also, wenn der fällt und da noch zu haben ist, werden die Eagles sicher zuschlagen.
100%. Ja, und 10 Positionen später, Flo, bist du jetzt schon wieder dran an 171.
Genau, an 171 picken die Philadelphia Eagles für die Tiefe in der D-Line, du wirst dich freuen, einen Defensive Tackle. Und zwar Gabe Hall von Baylor. Und du hast so viele Dinge schon angesprochen, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Fletcher Cox ist weg, du investierst in die Zukunft und holst dir Gabe Hall. Der wird als Viertrunden-Pick gehandelt, wird aber bis in Runde 5 fallen und Howie Roseman schnappt zu. Gabe Hall, der hat alles, was es braucht, um, sagen wir mal, mittel- und langfristig vernünftig zu performen. Der ist ein, hast du dir den angeguckt? Der ist ein absoluter Freak of Nature. Der ist irgendwie knapp 2 Meter groß, 132 Kilo. Der explodiert aus seinem Stance. Der ist aber noch viel zu wenig konstant so in seinem Spiel. Deshalb braucht er so ein bisschen Zeit und wird von der NFL als Draft Prospect deswegen auch nur als, die haben ja so Grades, ne? Die man dann auch übersetzen kann, der wird als Average Backup oder Special Teamer gegradet. Also Average Backup, das klingt so gemein, aber ich glaube auch da wird Vic Fangio einen Weg finden, Gabe Hall zu einem Spieler zu machen, der den Philadelphia Eagles helfen kann an dieser Stelle.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also bin ich gespannt. Bei mir, das kann ich vorwegnehmen, wird Defensive Tackle zumindest mal in den 6 Runden nicht adressiert. Aber ist spannend. Ich meine, du kannst nie, wisst ihr ja, meine Meinung, du kannst nie zu viele O-Liner und D-Liner haben. Von daher, guter Pick.
Ja, da bin ich jetzt so deinen Kurs gefahren, ne? Ein bisschen.
Ja, schon. Ganz schon. Ja, absolut. Ja, ich gehe in eine andere Richtung. Eine Richtung, die ich adressieren muss, die Flo schon adressiert hat. Und das ist ganz klar natürlich Wide Receiver. Ich gehe davon aus, das war so ein bisschen meine Ratio dahinter. Es sind so viele gute Receiver im Draft dieses Jahr dabei, dass selbst in der 5. Runde, und wir wissen es ja alle, ist ja kein Qualitätskriterium, auch ein 2. Runden-Pick kann floppen, auch ein 1. Runden-Pick, wir erinnern uns leider alle an Jalen Reagor, ja. Auch ein 1st-Round-Pick kann ein Riesenflop werden. Und einen 5-Runden-Pick komplett durchstarten. Deswegen bei mir an Position 171 draften die Philadelphia Eagles aus Missouri, nämlich von den Missouri State Redhawks, einen gewissen Ryan Flournoy. Er ist 1,86 groß, 91 Kilo, also durchaus auch ein bisschen stabiler. Ist jetzt nicht so skinny wie Skinny Batman, mit Devontae Smith, den wir haben, sondern auch ein bisschen stabiler, dementsprechend kann definitiv auch im Slot spielen. Er ist unglaublich schnell, der gute Mann. Er ist definitiv nach all dem, was ich gesehen habe, in der 5. Runde noch zu haben, deswegen bin ich auch auf ihn gegangen. Er hat im 40-Yard-Dash eine 4,44 gelaufen, also was ist wirklich schnell. Ihr habt vielleicht bei euren gewissen Draft, Mock-Drafts, die ihr gemacht habt, seid ihr vielleicht auch mal über Rome Odunsi gestolpert. Ja. Von den Washington, ja, du auch, Flo, habe ich mir gedacht, von den Washington Huskies. Und was ich interessant finde, ist, dass nämlich der Ryan, also brauchen wir uns nichts vormachen, Odunsi wird sehr weit vorne gehen, aber Ryan Flournoy ist schneller gelaufen auf 40 Yards als eben dieser Rome Odunsi. Und was auch interessant ist, er ist auch im Vertical höher gesprungen als eben jener Odunsi. Das heißt, ihr seht schon, Flournoy ist auf jeden Fall ein athletischer Freak. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich ist er nicht so polished, wie das vielleicht ein Odunsi ist oder schon gar nicht irgendwie ein Harrison oder sowas. Aber ich finde, es ist ein guter Wide Receiver, der uns, glaube ich, also den wir brauchen. Ob es jetzt genau er ist, sei mal dahingestellt. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden. Und bei mir wurde es Ryan Flournoy von den Missouri State Redhawks.
Also die Statistik mit dem Vertical finde ich mega spannend. Das ist ja als Receiver jetzt auch mal also entscheidend, ne? In der Attacke zum Ball und Catchpoint und so. Highpointen den Ball beim Catch. Also wie kriegst du die Arme raus? Wenn er dann noch die Arme, die Size hat mit den Armen und diesen Vertical, dann ist das sicherlich eine total gute Option für die Eagles. Sehr schön, mag ich.
Freut mich. Ja, und jetzt kommen wir gar nicht mehr so weit nach hinten, ne? Ich meine, genau eine Runde später.
Ja, genau. Jetzt,
oder ein Pick später.
Ein Pick später, die 172. Wer kommt da bei dir?
Ja, da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung du, lieber Flo, gehst, ich gehe jetzt auf eine neue Positionsgruppe tatsächlich mal, die wir noch gar nicht hatten, die aus meiner Sicht, und wir haben es vorhin am Anfang des Podcasts auch gesagt, definitiv adressiert werden musste und adressiert werden muss, und zwar draften bei mir in Runde 5 an Position 172 die Eagles jemanden, den sie ebenfalls beim Top 30 Visit da hatten. Ein Spieler, der bei USC war, und ein Spieler, der sich einreihen wird hinter einem gewissen Saquon Barkley, nämlich ein Running Back. Wir wissen alle, das habt ihr sicherlich auch gelesen, gehört, es ist eine recht schwache Running Back-Class. Das macht mir auch noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil der Running Back-Room der Eagles sehr dünn besetzt ist. Aktuell hinter Saquon Barkley haben wir nur Kenneth Gainwell, wir haben Lou Nichols und wir haben Tyrion Davis-Price. Wenn ihr fragt, wer ist eigentlich das oder wer sind eigentlich diese beiden Spieler, Nichols und Davis-Price, ja, dann seid ihr wahrscheinlich nicht alleine draußen. Also das heißt, Gainwell, wissen wir, ist ein ordentlicher Spieler. Vielleicht kommt Boston Scott nochmal zurück. De facto aktuell ist er nicht am Start. Und du brauchst einfach einen guten zweiten Running Back. Ich hoffe, dass es dieser ist, weil es wird notwendig sein. Wenn sich Saquon Barkley verletzt, haben wir sonst ein Problem. Und ich sage, von USC, Top 30 Visits bei den Eagles, 1,75 groß, durchaus klein, 91 Kilo, sehr schnell, 40-Yard-Dash, 4,46, wird es Mashawn Lloyd. Neuer Running Back Nummer 2 der Philadelphia Eagles.
Warum ist der so spät noch zu haben, Tim?
weil ich glaube, dass die Running Backs nicht besonders hoch eingeschätzt sind. Mhm. Mir ein paar Boards angeschaut. Also in den ersten zwei Runden wird auf keinen Fall ein Running Back gehen. Es gibt sogar Leute, die sagen, nicht mal in der dritten Runde. Vielleicht gibt es ein paar Needy-Teams, die halt sagen, okay, ich gehe nicht nach Best Man Available, sondern nach irgendwie Need, den ich habe. Und da gibt es natürlich ein paar, die Running Back-Needs haben. Es hat einen Grund, warum so viele Free Agent Running Backs dieses Jahr verpflichtet wurden für richtig hoch dotierte Verträge, weil eben diese Running Back-Klasse relativ schwach zu sein scheint. Und vielleicht ist er vorher weg, aber wie gesagt, nach den Big Boards, die ich mir geschaut habe, war Marshawn Lloyd noch da.
Tim, der Ansatz war der gleiche, das Ergebnis ein anderes. An 172 kommt bei mir ebenfalls ein Running Back. Mhm. Und zwar Isaac Guerrero, hast du den mal gehört, von Louisville. Der ist noch ein bisschen schneller gelaufen auf der 40, ich glaube irgendwie eine 4-3 oder so. Also super explosiver Typ, super explosives Getaway. Also Getaway Speed, also gleich zu Beginn seiner Runs, der explodiert. Und nicht vergessen, du hast es angesprochen, Kenny Gainwell, der geht ja ins letzte Jahr seines Rookie-Deals. Und ich finde, da kann man dann eben schon mal an den Running Back Room denken beim Draft. Vorher meiner Meinung nach nicht. Guerrero, der war eher ein Wide Receiver an der High School. Sorry, ich bemühe jetzt das Thema High School auch. Da hatte der 54 Receptions für 1258 Yards, 16 Touchdowns als Senior. Und dann ist der nach Wisconsin gegangen. So, und jetzt kommen so ein bisschen die negativen Dinge. Der hat in Wisconsin jahrelang Probleme mit Verletzungen gehabt. 2022 im Grunde dann erst seine erste komplette Saison ohne große Verletzungen als Backup Running Back. Da hat er 64 Carries bekommen, 385 Yards, 5 Touchdowns. Und durch die Luft nochmal 17 Catches, 115 Yards, ein Touchdown. 19 Kicks hat er noch returned und zwar für 454 Yards. So, und dann ist er nach der Saison, du merkst schon, er hat eine lange College-Karriere hinter sich, für ein weiteres Jahr nach Louisville gegangen, als Backup dort gestartet. Und jetzt pass auf, und deswegen fand ich den gut. Der hatte in den ersten 8 Spielen da 60 Carries für 252 Yards, 3 Touchdowns, ist dann aber Starter geworden und hat total abgeliefert. In den letzten 6 Spielen, pass auf, 72 Carries, 558 Yards, 8 Touchdowns. Der ist nicht nur ein guter Runner, sondern, mega wichtig, macht auch einen mega guten Job bei Passing Downs. Einerseits als Passcatcher, er war Receiver, aber Tim, der ist auch ein außergewöhnlich guter Passblocker. Und deswegen finde ich den gut für die Eagles. Ich nehme den, habe 2 Fragezeichen bei ihm. Der hat eine große Verletzungshistorie, fast ausschließlich Hamstring-Sachen. Das kriegt man in Griff in der Regel. Und zweitens, der ist so ein bisschen eindimensional im Run-Game. Der tendiert nämlich immer dazu, und für die Leute da draußen, die auch Football spielen, vielleicht kennt ihr das, ich kenne das nämlich auch aus meiner Zeit, der tendiert immer ein bisschen dazu, wenn er den Ball hat, immer nach außen zu cutten. Das habe ich auch gemacht. Warum machst du das? Weil du vielleicht Kontakt vermeiden willst, weil du vielleicht diesen unangenehmen Weg, diesen Inside-Cut nicht in Kauf nehmen willst. Also der ist da so ein bisschen transparent und durchsichtig, trotzdem ein richtig guter Typ. Isaac Guerrero, Running Back, mein Pick Nummer 172, Tim. Und ich freue mich, dass wir beide den Running Back haben auf 172.
Mag ich. Und so wie du ihn beschrieben hast, Saquon Barkley hat ja auch gute Catching-Fähigkeiten. Ja. Da natürlich noch jemanden zu haben, der da eben auch stark ist, finde ich, ist ein toller Pick. Wäre ich auf jeden Fall auch mit happy.
So, dann haben wir noch einen. Mein letzter Pick, ich darf anfangen. Ich habe die Ehre, das finde ich schön. Ich bin da ehrlich, der kommt mir eigentlich ein bisschen zu spät in unserem Mock-Draft. Aber er kommt. Ja, wir haben über Tight Ends gesprochen und hier kommt mein Tight End Prospect für die Eagles. Mit dem 210. Pick im 2024 NFL Draft wählen die Philadelphia Eagles Tip Reamen oder Reamen, Tight End aus Illinois. Warum? Ganz einfach, und da habe ich mir auch wieder die Qualitäten angeguckt, weil er einer der besseren Pass-Blocking oder Blocking-Tight Ends dieser Klasse ist. Und das ist CJ Uzoma nicht. Wir haben es thematisiert letzte Woche. Hört gern nochmal in die Folge rein, falls ihr sie verpasst habt. Ist leicht zu merken, sie trägt den Titel Grünverbot in Sao Paulo, Amy Winehouse als Left Tackle und wie cool wird der Eagles Draft. Und da haben wir über CJ Uzoma und den Tight End Room gesprochen. Und Tim, du hast gesagt, da tut sich was im Draft auf dieser Positionsgruppe. Ich glaube das auch. Bin nicht so ganz happy mit Runde 6, aber mit Tip Riemann eigentlich schon. Wird von der NFL als good Backup mit Starterpotenzial gegradet. Sehr gute Size, knapp 2 Meter groß, 123 Kilo. Riesige Hände, Tim. Wird eher als Viertrunden-Pick gehandelt. Das mochte ich dann auch, als ich das gelesen habe. Und wenn er bis hierhin fällt, ist er ein super Value-Pick für die Eagles. Mein Tipp, Tip Riemann von Illinois geht an 210.
Mag ich. Und weil du es ja angesprochen hast, gibt es einen Grund, dass du glaubst, dass er noch da ist in der 6. Runde?
Naja, also der ist jetzt natürlich ein Tight End, der sehr spezifisch ist und ein Scheme-Fit braucht für die jeweilige Franchise. Ne? Auch da, der ist eher ein Blocking-Tight End. Und da musst du mal überlegen, welches Team braucht so ein Blocking-Tight End an der Stelle. Ich glaube, dass den Eagles so ein Typ Spieler ganz gut tut und mit den riesigen Händen kann man im Zweifel auch nochmal einen Ball fangen, aber gerade diese Blocking-Quality, die finde ich da ganz gut und ich glaube, da fallen eben viele Franchises an der Stelle durchs Raster, deswegen ist er da hoffentlich noch zu holen.
Ja, finde ich super und man sieht, Flo und ich, wir haben unseren Podcast nicht umsonst Brotherly Talk genannt, sondern wir sind tatsächlich Brüder im Geiste. Auch ich hatte leichte Bauchschmerzen, dass der Tight End Raum noch nicht gewachsen ist und vielleicht nehmen die Eagles deswegen auch früher schon etwas in die Hand, um sich einen weiteren Tight End zu sichern. Dem ist wenig hinzuzufügen, was Flo gesagt hat. Auch ich glaube, dass da noch was passieren muss. Und witzigerweise, Brüder im Geiste, auch ich habe mich für einen Tight End entschieden, der im Blocking stark ist. Ist nicht deiner, das ist schon mal ganz schön, wir haben nur eine Überlappung.
Verrückt.
Sondern ich habe mal geschaut, wer ist denn eigentlich noch da? Also natürlich hypothetisch, ne? Keiner von uns weiß es, aber wer ist denn hypothetisch noch da? Und da bin ich auf einen Namen gestoßen, der sowohl das Need als auch natürlich dieses Thema Blocking auf seiner Vita stehen hat. Need im Sinne von, er ist ein Tight End, ja, der Need war relativ einfach zu erfüllen. Und zwar kommt mein Draftpick an 210 aus Arizona und hat den schönen Namen Tanner McLachlan oder McLachlan oder wie auch immer man das ausspricht.
Ja.
Ja, der hat mir gut gefallen. Der hat mir gut gefallen aus zwei Gründen. Ein Grund: Er ist mit 1,96 und 110 Kilo durchaus ein Brocken. Und da streiche ich auch nochmal, warum man sagt, dass er ein guter Blocking-Tight End ist. Und vor allen Dingen ist er für seine Größe und vor allen Dingen auch für seine Schwere wirklich schnell. Der ist im 40-Yard-Dash eine 4,61 gelaufen. Das ist schon wirklich gut. Ja, also ich glaube, aus dem kann man was machen. Ich denke, der ist auch noch in der Runde da. Und auch da habe ich mir wieder mal angeguckt, was ist denn mal so zum Vergleich? Wen gibt's denn da so? Und das fand ich faszinierend. Ein Tight End, der definitiv alleine schon wegen seinem Swag, wegen seinem Vater, wegen all dem, was da draußen geschrieben wird, und weil er natürlich auch ein ganz guter Spieler ist, schon früher gehen wird, ist Jatavion Sanders. Jatavion Sanders ist kleiner als Tanner McLachlan und er ist auch langsamer. Er ist auch eine 4,69 gelaufen, was schnell ist, aber eben nicht so schnell wie eben der Tanner aus Arizona. Und von daher, das im Vergleich mal zu sehen, den Rest muss man ihm beibringen, da ist er sicherlich nicht so gut wie ein Sanders. Aber auch ich sag, CJ Uzoma, das reicht nicht, wenn sich Dallas Goedert mal verletzt oder zumindest reicht es nicht in der Rotation. Und von daher, 6. Runde, ebenfalls Thailand, ein anderer. Ja, und da ziehen wir den Schlussstrich drunter. 6 Runden Mock-Draft. Flo, wie fühlst du dich mit deinen Draft-Picks?
Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also irgendwie kam mir, als ich es dann abgeschlossen habe, kam mir dann doch so der Gedanke, Mensch, Tight End so spät, ist das dann sinnhaft und so. Aber das ist ja, oh, das ist dann so Huhn und Ei. Dann fängst du echt an zu überlegen, wo ist der Ursprung, was ist irgendwie, oder was wäre, wenn, gehst du vielleicht doch höher bei deinen Needs, wer ist denn überhaupt noch zu holen und so weiter. Also das war so ein Thema, was ich am Ende hatte. Ich habe gedacht, Mensch, Tight End so spät, aber ich wollte dann auch nicht anfangen zu jonglieren. Und nochmal, als Draft-Rookie sozusagen, habe ich mich auch viel an dem orientiert, was da so links und rechts zu sehen war. Ich hoffe, ihr seht mir das nach da draußen. Aber es macht total Spaß, sich mit den Spielern dann auseinanderzusetzen und dann auch zuzuhören und zuzuschauen und zu denken, ja, irgendwie, das passt und das sehe ich genauso. Und also mache ich es dann auch so in meinem Mock-Draft. Insofern bin ich ganz happy, vor allem mit vorne. Und weißt du, warum ich noch viel glücklicher bin? Weil das so schön war, jetzt auch mal also unterschiedliche Ansätze zu sehen in der Philosophie. Und ich glaube, so wird es in der NFL natürlich passieren in diesem Draft. Und gleichzeitig Parallelen zu sehen, dann auch bei uns und zu sehen, hey, Brüder im Geiste, der Brotherly Talk hat seinen Namen einfach verdient. Und wir haben doch ähnliche Ideen manchmal, wenn es um die Philadelphia Eagles geht. Also ich bin ganz zufrieden. Wie ist bei dir? Gibt es einen Shitstorm aus Philadelphia oder einen Applaus?
Lassen wir uns mal überraschen, ne? Ich glaube, das werden wir alle nächste Woche rausfinden. Ich glaube, jetzt vorab sollte sich wahrscheinlich keiner zu weit aus dem Fenster lehnen, weil keiner weiß, wie es ausgehen wird.
Nee, für deinen Mock-Draft.
Da sind ja so viele Variablen mit drin. Ja, nö, also ich glaube nicht. Ich würde noch mal ergänzen wollen, was ich wirklich überraschend und überraschend schön finde. Unsere Mock-Drafts unterscheiden sich ja eigentlich nur an einer Stelle. Und das ist, dass ich einen zweiten O-Liner genommen habe, ja, währenddem du sagst, ich will lieber nochmal Defensive Tackle adressieren. Ansonsten ist es ja wirklich, was die Positionen angeht, natürlich an unterschiedlichen Stellen, sehr, sehr ähnlich. Und das ist faszinierend. Und da bin ich sehr gespannt, auch unsere beide Meinung dann wirklich zu spiegeln mit dem, was bei den Eagles wirklich passiert. Klar, kann das natürlich noch passieren. Wir haben es angesprochen, dass die Eagles am Ende, weil sie ein bisschen hin und her schaffeln, das wird auf jeden Fall passieren, vielleicht noch drei ist vielleicht ein bisschen viel, aber zwei Picks mehr haben. Vielleicht haben sie aber auch zwei weniger, wenn sie ein bisschen vorne rumspielen. Das wird super spannend. Und auch das, lasst euch das gesagt sein, natürlich sind sowohl bei Flo als auch bei mir immer noch ein paar Lücken im Kader da. Deswegen gibt's ja dann auch die Undrafted Free Agents. Und auch da haben wir gesehen, das sind ja wirklich noch gute Spieler dabei. Also das darf man nicht vernachlässigen. Aus welchen Gründen auch immer, fällt da mal einer durchs Raster, vielleicht auch wegen einer Verletzung, dass du sagst, da gibt's jemanden, der wäre auf jeden Fall ein Drittrundenpick gewesen, hat sich vielleicht, wer weiß es, vor 4 Wochen beim Combine das Kreuzband gerissen, wird in der ersten Saison wahrscheinlich kaum bis gar nicht spielen. Aber du weißt, wenn der wieder gesund ist, ist er ein immediate Starter, vielleicht auf Running Back, vielleicht auf einer anderen Position. Und deswegen, das wird auch hinten raus noch extrem spannend. Und wie gesagt, schaut euch auch besonders mal das an, was nach der 7. Runde noch alles gesigned wird, weil da sind oftmals auch noch Talente dabei. Eagles neigen oft auch mal gerne dazu, dann nochmal bei den Undrafted Free Agents jemanden zu nehmen, den sie besonders auf dem Scouting-Schirm haben, nämlich aus der Region, Penn State, Temple. Ich glaube, da wird dann auch vielleicht der regionale Aspekt noch, den wir heute beide, wir hatten ja beide kein Penn State Prospect. Der kommt, glaube ich, später dann nochmal bei den Undrafted Free Agents. Was übrigens auch ein ganz cooler Tim's Take gewesen wäre, aber den habe ich leider schon verbraten.
Wir hatten auch keinen Georgia-Spieler, ne?
Stimmt. Allein das macht eigentlich unsere Tipps schon unseriös, Flo, oder?
Total. So, okay, lass uns da schnell einen Haken hintermachen. Damit sind wir durch. Kein PFF heute, Tim, aber nächste Woche wieder, oder?
Genau, wir haben den PFF schon, der PFF steht. Wir haben heute, ihr habt es ja auch gesehen oder ich hoffe, ihr habt alle auch durchgehalten. Es war für uns auf jeden Fall extrem unterhaltsam. Es hat Spaß gemacht, weil wie gesagt, unterhaltsam deswegen, weil ich ja keine Ahnung hatte, was Flo sagt. Flo hatte keine Ahnung, was ich habe. Deswegen hatten wir auch riesen Spaß. Gestern in der Vorabstimmung hätten wir fast schon was verraten gegenseitig, weil wir beide so heiß drauf waren. Deswegen haben wir gesagt, nein, den PFF, der ist weder abgeschafft, noch vernachlässigen wir ihn heute wirklich in dieser riesenlangen Folge. Klarer Fokus auf den Mock-Draft. Und seid gespannt, der PFF nächste Woche wird euch sehr gefallen.
Und nächste Woche schauen wir dann natürlich auch auf die Ergebnisse des NFL Drafts 2024, gucken auf die Reaktionen der Fans, also auch auf unsere eigenen. Und wir schauen dann, wie nah dran wir mit unseren Tipps waren und wie nah dran ihr mit euren Tipps wart. Das machen wir natürlich auch. Das war der Brotherly Talk. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns, dass ihr in diese Folge reingehört habt mit dem Titel Brüder im Geiste.
Ja, der Titel. Brüder im Geiste, kommt auf jeden Fall drin vor. Vielleicht machen wir mal was Klassisches, der große Brotherly Mock Draft. Da haben wir auch ja Brüder im Geiste mehr oder weniger drin. Ich würde sagen, da fällt uns was Schönes ein.
So Sonderedition sozusagen, ja? Ja, okay. Genau. Also mit dem Titel To Be Announced. Wir freuen uns auf einen spannenden NFL Draft 2024. Euch auch viel Spaß. Bis nächste Woche. Haut rein und Go Birds!
Go Birds!